Das SEO-Haus mit Jens Faudrath und Markus Walter. Das SEO-Haus.
Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus hier im gerade mal mit Sonnenschein gesegneten Berlin ist wieder Jens Faultrath. Markus Walter wandelt im Urlaub. Ich war ja letzten Monat im Urlaub, deswegen ist die Show auch ausgefallen, aber jetzt nach 8 Wochen endlich wieder auf Sendung. Ich bitte zu entschuldigen, ich habe irgendwie letzte Nacht nur 3 Stunden Schlaf. Wenn ich ab und zu mal einschlafe, dann einfach wecken, dann hilft das schon. Wir haben heute das Fokusthema interne Verlinkung und haben und die wahnsinnig schönen SEO-Ratio-Tools und haben natürlich damit auch den einfachen, unwahrscheinlich genialen Tom Zeithammel hier. Hi, Tom.
Ja, hallo, grüße euch in die Runde.
Cool, dass du da bist. Die Vorstellung machen wir gleich. Ich habe noch kurz ein paar Danksagungen zu machen. Und zwar an die Kollegen Carsten Appel, Alpha Design und SEO-Kai, also unser Mitmoderator sozusagen vom Online-Radar übrigens. Kai, wir warten auf eine neue Sendung. Für die Kommentierung und Bewertung von Termfrequenz auf iTunes. 3 ganze Leute, Kinders, könnt noch mehr machen. Ich glaube, du hast jetzt auch bewertet, hast du geschrieben, gell?
Ich habe natürlich auch bewertet. Nachdem du mich eingeladen hast, habe ich mir gedacht, oh Gott, das gebe ich mir jetzt nicht, diese Schmach.
Absolut, sehr cool, sehr cool. Gierig, United 98 und Jumland, also Jens Umland, für die Kommentierung und Bewertung von SEO-Haus auf iTunes. Das sind jetzt alle Leute, die auch Kommentare abgegeben haben, weil die reinen Bewerter sehe ich leider auf iTunes so nicht. Aber euch ist mein Dank. Von jedem, den ich irgendwie Link finden konnte, gibt es dann auch ein bisschen Linkliebe zurück in den Shownotes. Und für jeden anderen, wir freuen uns wirklich auf etwas mehr Kommentare. Dann ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben neue Buttons aufgebaut in der Termfrequenz-Website zum Abonnieren. Die Schöne an diesen Buttons ist, die finden das Device, was man hat, und schlagen einem gleich die richtigen Podcatcher vor. Ist also da sehr smoothy. Das Ganze stammt von dem Podcast Gott Deutschlands Tim Pritloff. Und der hat netterweise da einiges schon programmiert für Podcaster und das ist einmal eben das Button und jeder, der drüben auch podcastet, ich schicke den Link in die Shownotes, schaut euch das Ding mal an, es ist sau cool und wirklich praktisch, wenn man versucht, ein bisschen mehr Subscriptions einzubauen. Damit auch fertig und jetzt kommen wir zum Wichtigen deiner Vorstellung, Tom. Und ganz kurz, von wie gesagt, du bist, glaube ich, einer der allerersten, den ich irgendwann mal kennengelernt habe, weil man wird ja immer gesagt, Faultrath, altes Urgestein, sage, nee, bin ich nett, das sind ganz andere Leute, weil irgendwie 2006 auf einer ganz verwirrten SES in München, da hieß es noch nicht SMX, und ich als Besucher meiner ersten Konferenz wurde von dir dann irgendwann mal auf so einem Tisch aufgesammelt, wo ich da einsam rumstand, weil du mich da irgendwie so traurig fandest und seitdem kenne ich dich.
Ja, es ist ja immer üblich, dass wir beide auch den Abend dann beschließen. Vor 5 Uhr wird da eh nicht heimgegangen. Ich bin da, glaube ich, auch schon Urgestein. Es war ganz witzig, weil ich habe ja auch seit 2001 eigentlich auch mit dem Thema dann zu tun bekommen. Damals noch bei BMW, wo ich Java programmiert habe und einfach jemand gesucht wurde, der gesagt hat, so, müsst euch das mal anschauen. Jetzt haben wir hier so eine tolle Webseite, aber es tut sich irgendwie bei Yahoo halt nichts und bei Google halt nichts und selbst bei Alta Vista sind wir nicht gut gelistet und dann sollte ich mir das Thema halt mal anschauen und ich habe da in Deutschland auch nicht wirklich viel gefunden. Der erste, wo ich dann Kontakt hatte, war dann der Stefan Fischerländer und der hat damals 2003 einen Stammtisch so quasi das allererste Mal initiiert im Rahmen der Systems in München und da waren insgesamt 6 Leute da, also eingeladen aus ganz Deutschland und extra auf der Systems gemacht, weil da auch Leute aus Frankfurt oder auch aus Berlin oder sowas mit angekommen sind. Und der Thomas Mintnich war dabei, der Stefan Fischerländer, Markus Kellermann, Thomas Bindel und den 6. kann ich mich nicht mehr erinnern. Das waren so die ersten Kontakte, die ich dann so quasi zur SEO-Szene geknüpft habe. Und das waren wirklich die Anfänge. Da gab es hier gerade mal so ein bisschen Abacus und ich glaube, da habe ich eine 3-stellige ID für die Kennung. Mittlerweile sind ja da wie 500.000 Anmeldungen oder wie viel die jetzt mittlerweile auch in dem Forum ja auch haben. Ja? Also das war so mein Einstieg und in die ganze SEO-Branche damals und deswegen bin ich da auch schon lang dabei Und ja, dich habe ich dann 2006 kennengelernt. Ja.
Genau, da war es schon voller. Also ich meine, auf so einer SES war es natürlich voller. Und ich stand wie immer, also war damals schon gesagt, das Draußenstehen ist irgendwie ganz angenehm. Vor allem damals so eine SES ging zu 95% über irgendwelche bekloppten Link-Building- und Sneaky-Gedöns-Panels, wo ich immer gedacht habe, ach, es ist boring.
Ja, nee, also wie gesagt, damals war ich da auch auf mich allein noch gestellt, war ja dann auch lange Zeit ganz alleine in, mit einer eigenen Firma auch am Start, habe damals auch ziemlich viel gespammt mit Mario Götze zusammen, Thomas Bromny, so diese ganze Riege auch der alten Leute noch in der Szene, sag ich mal, bis ich dann vom Stefan Fischerländer den Hinweis bekommen habe, so hey, mach doch mal was Vernünftiges und mach doch hier auch mal mit mir zusammen was und habe dann ein Jahr mit ihm zusammen gearbeitet und dann bin ich 2 Jahre bei der Explido gewesen, dort auch in einem Agenturgeschäft gewesen, bis ich dann 2010 eben die Sioratio gegründet habe mit dem Timo Hahn zusammen und das ist momentan so, ja, das mein Lieblingsprojekt, weil es macht irrsinnig viel Spaß, auch noch mit so einer kleinen Firma, wir sind nicht viele Leute, sind keine große Agentur, aber es macht irrsinnig viel Spaß, da hier in den verschiedenen Bereichen dann auch im SEO noch tätig zu sein. Ja.
Absolut. Nee, das ist ja auch eine schöne Geschichte. Ich meine, hast du dann auch einiges gesehen, weil Explido ist ja auch eine von den ganz alten Buden da draußen, die ja schon ewig am Markt sind.
Ja, ich meine, ich habe ja Markus Kellermann, wie gesagt, vorhin seit 2003 gekannt und der hat mich da auch ein bisschen immer hingelotst und auch der Thomas Eisinger hat mich da ein bisschen hingelotst. Die kannte ich dann auch alle von der Affiliate Tactics oder Networks und so bin ich dann halt, ja, meine ich wohne ja in der Umkreis von Augsburg, so 10 Kilometer südlich, dann liegt es auch nahe, dass man dann so quasi da auch mal reinschnuppert.
Das stimmt, das stimmt. Ja. So, also, nach Tools zu fragen brauche ich nicht, hast du dein eigenes?
Ja.
Genau. Und ich glaube, so das eigene Ding zu rocken und da irgendwie zu machen, ist auch sicherlich einer der größten Erfolge. Aber zu deinen lustigen Spam-Zeiten, was war so da eigentlich so die Story, die man immer erzählen muss beim Bier?
Ja, also das Lustige war beim Bier bin ich erzähle immer lustige Sachen, hoffe ich. Also das Lustigste, glaube ich, war damals, wir haben ja viele so Suchanfragen so quasi reinbekommen und da war eine halt so Bill Kaulitz, das war der Sänger von Tokyo Hotel und ich konnte mit Bill Kaulitz vom Namen her nichts anfangen und da war eben lauter Suchanfragen nach Bill Kaulitz Telefonnummer und dann suchst du halt bei Google und findest halt in den Top 10 nur deine Seiten, die helfen dir dann auch nicht weiter. Ja, also das war so, glaube ich, halt das Witzigste, was so damals zu diesen Spam-Zeiten dann auch noch war, ja. Ja, und dann wurde ich eben auch der Tag vor dem Herrn bei Google, die dann auch extra ja Mitarbeiter eingestellt hatten für uns, also für nicht nur mich, sondern halt natürlich für die anderen auch, die hier dann am Schluss nur noch IPs reingeschoben haben in den Index, um dann irgendwelche Spam-Projekte halt hochzuziehen. Und da war es dann so, dass ich dann wirklich von heute auf morgen 700 Domains einfach verloren hatte. Also die waren dann raus aus dem Index und ich habe dann einfach auch nichts mehr reingekriegt, egal ob ich die Domain auf meinen Hund registriert habe oder nicht oder wen auch immer. Ich habe nichts mehr in den Index einfach bekommen, weil ich keine Linkquellen mehr hatte oder das eigene Netzwerk einfach komplett zerschossen wurde. Ja.
Ist ja auch nicht nett, hätten wir mal Bescheid sagen können vorher.
Ja, ich hätte es noch 2-3 Jahre durchgehalten, dann wäre ich da, hätte ich mich zurückgezogen.
Jetzt muss man weiterarbeiten. Was für
Penner. Genau, richtig. Ja, und dann habe ich mir gedacht, brauche ich halt mal irgendwas Vernünftiges und so eins meiner ersten Projekte, wo ich dann auch ein bisschen mehr so Aufmerksamkeit innerhalb der Branche, so jetzt neben dem Saufen und lang aufbleiben, bekommen habe, das war halt die Spider-Trap. Ja, das war so mein erstes Programmprojekt, sage ich mal, das dann auch in der SEO-Gemeinde ein bisschen Anklang gefunden hat, wo es darum halt ging, einfach wirklich Badbots so auszusperren und das war, glaube ich, auch 2005 oder 2006. Also wie gesagt, bin schon halt ewig dabei,
ja. Ja, die gibt's aber noch, oder? Spider-Trap.
Genau, die gibt's noch und das Layout ist noch von damals und ich habe seit.
Ja, ist doch Spider-Trap-Bookmark und doch so ein kleiner Mr. Wong mit Gesicht. Ich brech zusammen, das ist ja geil.
Ey, das ist halt, ja. Das ist besser als Archive.org, ja.
Ja, und delicious. Aber ich meine, Mr. Wong, ich glaube, viele von unseren Hörern werden gar nicht wissen, was das mal war. Was hat die jetzt hier mit Facebook groß geworden sind? Ich meine, ich habe ja schon Studenten bei mir im Kurs, die nicht mal auf Facebook sind. Und wenn du denen erklärst, mal, was Mr. Wong sein sollte, ich weiß nicht, wie ich denen das erklären soll. Das ist ja echt krass.
Oh, scheiße, ich muss das echt mal offline nehmen.
Das ist ja richtig, richtig cool. Aber ordentlich mit Copyright, Thomas Zeit haben, alles ordentlich.
Ja, genau.
Und natürlich einen schönen Kraut weißen Kring zu SEO-Schulungen.
Gut, ja.
Genau.
Ja, aber das Ding, ich habe keinen Link aufgebaut für das Projekt. Und das ist für damalige Zeiten, war das wirklich mal außergewöhnlich für mich. Also wo in der Zeitalter, wo halt einfach alles draufknallen konntest, was man so draufknallen kann, also sei es Bookmarks, Webkataloge, Artikelverzeichnisse, das war wirklich ein Portal, das habe ich nirgendwo eingetragen oder sonst irgendwas, das hat wirklich natürliche Backlinks bekommen. Ja,
ja, aber siehst du, dein Link ist noch da zu SEO-Schulung und der wird dann, die Zielseite ist nicht mehr da, aber die wird 301, die wird 301 nach Expired Web und die gehört offensichtlich Gipfelstolz wieder. Was gelernt heute?
Ja, das kann sogar sein, dass ich da auf den Stefan damals auf Suchmaschinentricks gelinkt habe.
Ja, sehr ordentlich, sehr ordentlich, sehr schön. Diese alte, schöne Zeiten, geil.
Mann. Wahrscheinlich bin ich aber bei ihm noch in der Sidebar, da die dann zurücklinkt auf.
Ja, muss ja sein. Du weißt, der Linkschuss muss im Flow sein, sonst geht er ins Nirvana.
Nee, sonst geht da das ganze Internet kaputt.
Das geht sonst gar nicht, genau. Wenn er irgendwo abfließt, dann ist er irgendwann ganz weg. Das geht ja nicht. Nee, geil, cool. Super. Und man merkt definitiv, du bist mit Spaß bei der Sache. Also, ich hoffe ja nicht, dass sich irgendeiner nicht kennt, aber wer es nicht hat, weiß jetzt, wenn er dich trifft, du bist ein Mensch, mit dem man auch Spaß haben kann.
Ja, das wäre, ja.
Sehr cool. Cool, dann würde ich sagen, ganz kurz ein bisschen Housekeeping, Kommentare und Fragen zur letzten Sendung. Wir hatten ja letzten Sendung gleich drei Gäste da. Leider gab es nur einen Kommentar. Ich hätte gerne bitte pro Gast mindestens einen Kommentar. Und der war vom René Petri, der nach einem Tool gefragt hat, was die Kollegen dort erwähnt hatten. Und deswegen hatte ich es nicht in der Shownote, weil von mir war das gar nicht, dieser Vorschlag. Und zwar der Guru-Writer. Ich habe jetzt ein bisschen recherchieren müssen und musste ein bisschen um die Ecke laufen, um dann über irgendeinen Artikel in der T3N dorthin zu kommen, um dann eine 403 zu bekommen. Also ich würde sagen, das Ding gibt's nicht mehr. Also deswegen kriegst du auch leider keinen Link. Vergess einfach den Hinweis. Das Ding scheint es irgendwie abhanden gekommen zu sein. Dementsprechend können wir dir leider nicht weiterhelfen, aber wir haben uns bemüht, wenn das irgendwie für unser Podcast-Zeugnis dann reicht, wir waren wenigstens stets bemüht. Genau. Und dann kommen wir zur 4 Wochen, hier eher 8 Wochen Ausblick. Hat sich ja einiges getan. Es gab viele schöne Geschichten. Und zwar eine spannende Geschichte. Die Kollegen von Aufgesang haben ihre neue E-Commerce-Studie rausgegeben, machen sie ja jedes Jahr, der sich ein bisschen mit auseinandersetzt, wie sich so der ganze Traffic zusammensetzt im E-Commerce und dann in verschiedenen Branchen. Lohnt sich einfach mal anzuschauen. Wenn Sie die Zahlen nicht vorlesen, ist ja ungefähr so langweilig wie Telefonbuch vorlesen. Online-Marketing natürlich ohne Display, also die gehen dann schon eher so Search und Social. Es sind definitiv schöne Referenzwerte, um mal zu sagen, in der Branche, wie stehe ich da, wie der Rest da, wenn man einfach mal wissen will, bin ich wenigstens irgendwie pari. Man muss ein bisschen bloß aufpassen bei den SEA-Werten. Die sind natürlich ist ja eine E-Commerce-Studie und sie sagen selber SEA, weil die machen die Daten ja zusammen mit Searchmetrics und die SEA-Daten sind ohne die Product Listing Ads und das ist natürlich im E-Commerce ein ziemlich relevanter Bereich. Deswegen gehen die SEA-Sachen dort auch runter im Report. Ich sage, ich glaube, wenn ihr die PLAs mit reinrechnet, sieht das ein bisschen anders aus. Das sagen sie aber auch in der Studie ganz deutlich, dass die PLAs nicht mit ausgewertet worden sind. Das einfach bitte im Hinterkopf behalten, wenn man die Daten anschaut, weil das ist natürlich schon etwas, was wichtig ist bei der Interpretation. Trotzdem sinnvoll.
Was ich halt ganz toll finde, ist, dass sie auch wirklich sagen, wo sie die Daten auch herhaben. Also das heißt, von Searchmetrics, von SimilarWeb und eben auch aufführen, welche Online-Shops sie auch wirklich untersucht haben und das halt aufgeteilt nach Kleidung oder nach Elektronik oder so weiter. Also das haben sie wirklich schön aufbereitet und finde das immer genial, weil gerade wenn du dann irgendwann mal wieder Folien bauen musst, so wie ich öfter das machen muss, dann hast du da irgendwo immer eine sehr, sehr gute Quelle für eben genau solche Sachen. Ja.
Exakt, definitiv. Deswegen klare Empfehlung, einfach sich hinlegen, irgendwann fragt irgendjemand und dann hat man da wenigstens irgendeine Erstaussage, die man in 3 Minuten raushauen kann. Das ist schon mal definitiv gut und hilfreich. Und da steckt eine Menge Arbeit drin, darf man nicht vergessen.
Genau, ja.
So, die Kollegen von Luna Park haben etwas Schönes gemacht, und zwar eine kleine Zusammenstellung für reguläre Ausdrücke, die man in Google Analytics häufig braucht, einfach so als so kleine tabellarische Übersicht. Kann man immer mal gebrauchen. Ich bin auch immer einer, ich quäme mich mit den Dingern eh ab wie Sau. Dementsprechend, wem es da eh nicht geht wie mir, der so ein bisschen Regex-Legastheniker ist, einfach mal bookmarken, wer weiß, wann man es mal braucht.
Ich mache das 15 Jahre und brauche trotzdem auch immer wieder solche Hilfsmittel, weil ab und zu, da stehst du einfach daneben.
Ja, ja, die Notation ist aber auch echt anstrengend. Also das ist aber geil einfach. Wenn man es hinkriegt, ist es halt cool. Also wenn das Ergebnis da ist, dann freut man sich wie ein Keks.
Genau, ja.
Das lohnt sich schon. So, die Kollegen von SEO-Portal haben fast eine Geschichte aufgegriffen, die natürlich etwas ärgerlich ist. Und zwar ging jetzt ja auch gerade stark über Facebook und alle Kanäle. Google verringert schlicht und ergreifend die Daten, die über den Keyword-Planner rausgegeben werden, wenn über den entsprechenden Account wenig AdWords geschaltet werden. Bin ich mal gespannt, wie viele SEO-Agenturen jetzt massiv in AdWords einsteigen, um ihre Sachen zu bewerben, einfach weil das Geld eh ausgeben müssen, weil sonst dann keine Daten kommen. Ist aber spannend und sollte man im Hinterkopf behalten.
Genau, auch wichtig hier zu wissen ist, dass auch die MCC-Accounts, also die Multi-Channel-Accounts davon betroffen sind. Das heißt, also es reicht nicht, dann irgendwie Accounts zusammenzulegen unter einem MCC und lauter kleine dann so quasi zu verwalten, sondern hier ist, glaube ich, auf SoRoundtable oder wo war es, wo eben auch ein Artikel gestanden war, dass so quasi die auch durchaus betroffen sein könnten davon. Ja, ich finde es immer lustig, dass Google das zwar immer schön auch kommuniziert, aber dann eben nicht sagt, so ab 75 Euro Monatsbudget ist das so und so, sondern auch hier wieder keine Zahl genannt wurde, was denn geringes Volumen bei AdWords heißt. Ja.
Genau. Das, ja, sie sind da ein bisschen fuzzy in ihrer Ausdrucksweise.
Ja. Aber da gibt es dann halt diese Google-schönen Gutscheine, um da wieder an die Daten vielleicht hinzukommen.
Genau.
Und das Schlimme ist ja jetzt, und da kommen wir ja auch, glaube ich, zum nächsten Punkt, was ich jetzt schon auch gesehen habe, das Thema eben der Suchwörter, die jetzt ja in die Gruppen zusammengefasst werden, eh schon im Keyword-Planer. Das heißt, es wird eh schon ungenau und jetzt kriegst du dann gar nichts mehr raus. Und das hat ja dann auch bei SEO United, Gott sei Dank, blockt Uwe wieder hier an der Stelle. Ja, auch aufgegriffen und da auch einen schönen Artikel drüber gebracht, wie man dann so quasi wieder ein bisschen zurückkommt in dieses Fahrwasser, wo man dann eben unterscheiden kann, ob SEO-Agenturin Köln oder SEO-Agentur Köln das höhere Suchvolumen ausweist. Und den Artikel hängen wir auch in die Shownotes und sehr genial, das auch so zu lesen, weil auch dann der Uwe dann dazu schreibt auch, dass man halt dann auch sieht, dass selbst Google halt irgendwie die Zahlen nicht mehr her wird und selber nicht genau wissen, wie viel wo was ist. Ist, weil wenn man sich dann halt die Google Search Konsole nochmal als Referenz dann herzieht, kommen halt einfach ganz unterschiedliche Zahlen wieder raus. Ja.
Okay, genau. Aber also der Artikel ist allein schon deswegen geil, weil er einfach mal ganz aufzeigt, wie du aus diesen komischen Gruppen wieder zu den Originaldaten kommst. Ist ein bisschen anstrengend, der Klickweg, den er da aufzeigt.
Ach, gehen. Ja, das geht halt dann über diesen Plan. So also quasi, du legst ja dann den Plan an und gehst ja dann wirklich so rein, als würdest du es wirklich buchen wollen. Ja.
Und dann wird das wieder aufgelöst und da auch der Hinweis, diese Gruppen sind halt auch, wie sagt man, die sind so Machine Learning zusammengefasst und wie immer, was Machine Learning macht, die sind halt auch teilweise krude und Banane. Also mein Lieblingsbeispiel ist einfach HR, Human Resources und Hessischer Rundfunk liegen in einer Gruppe.
Ah, okay.
Das ist, sagt, okay, das kann einem halt dann passieren.
Ein schönes Beispiel.
Ja, das es gibt ja, glaube ich, eine ganze Sammlung mittlerweile schon von absurden Beispielen. Es ist halt eine Maschine, die es gemacht hat und die versteht halt, wie gesagt, ich sage halt immer, so viel versteht Google von Sprache. Es ist bescheiden. Wie sagt man, die KI von Google ist irgendwie auf dem Niveau von einem 2 Tage alten Baby. Die haben nicht arg viel Sprachfähigkeiten. Da ist nichts.
Da muss ja, aber vielleicht hier kleiner Einwurf. MetaGer wird jetzt Open Source. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht.
Gibt's das noch?
Vielleicht kann sich Google ja da ein bisschen was rausparsen und Nee,
also MetaGer, die Meta-Suchmaschine von dem berühmt-berüchtigten Sander Beuermann aus Hannover, Professor Dr. Sander Beuermann. Ich will ja hier nichts unterschlagen.
Nein, also auch ein fähiger Mann, auch kann man gar nicht anzweifeln. Da hängt es halt wahrscheinlich am Budget. Wenn der halt ein Google-Budget hätte, dann würde er auch eine geile Suchmaschine hinstellen können. So ist es halt leider nicht konkurrenzfähig.
Ja, nee, ich meine, das ist auch, das ist, weil ich finde den einfach absolut trollig und süß, weil er jetzt schon seitdem ich ihn kenne, und das ist echt auch, das war, da war ich noch in Search, bevor ich SEO, weil ich kann den dann irgendwie auch aus Studium heraus, haben wir uns mit Sachen auseinandergesetzt haben. Hannover hat ja auch einen korrespondierenden Studiengang zu uns in Darmstadt gehabt. Der ist seit gefühlt, also ich glaube 15, 20 Jahren unterwegs mit dem Thema der Suchneutralität, und man braucht einen neutralen Zugang und nicht einen von Konzernen, und ist da, versucht da die Welt zu verbessern, während neben ihm die Konzerne exorbitant ständig mächtiger werden, und er gibt einfach nicht auf. Er redet, er publiziert, er versucht auf Politik Einfluss. Der ist einfach, sagt, wow, also wenn ich sehe, die Situation wird jeden Monat schlechter für mich, es ist mir aber total egal. Das ist echt Respekt, der hat da ein Durchhaltevermögen.
Ja, aber es war für mich auch in meiner Anfangszeit eine der wenigen Quellen, wo man dann auch wirklich Suchvolumen rausbekommen hat. Und so konnten wir schon mal unterscheiden, ob Routenplaner häufiger gesucht wird als Stöpsel.
Ja. Ja, das als Stöpsel, das ist stimmt. Ich glaube, dafür hat es noch gereicht. Ansonsten war es. waren die Daten auch, weil die Gruppe so klein war. Also ich wusste ja, was die an Volumen haben und was wir an Volumen haben, weil die hatten ja, die kamen ja damals an die Google-Ergebnisse nicht dran und haben deswegen, sind über die T-Online-Suchergebnisse gegangen und haben die dann immer in ihrer Meta-Suchmaschine übernommen. Und da die alle über eine IP kamen, habe ich da damals ja gesehen, wie viel das war. Das waren nicht mal 2% des Volumens, was wir gehabt haben. Und das waren halt viele von den Leuten, seine Studis da aus Hannover drauf und sonst was. Also das war schon, also das Suchverhalten hat sich exorbitant von dem unterschieden, was auf einer T-Online gesucht worden ist. Und das war ja bei meiner ersten Konferenz, da hat ja Stefan Fischer dann einen schönen Vortrag gehalten über Suchvoluminas und etc., weißt du, die Standard-Basic-Keyword-Recherche, Suchvolumina, und hat aus MetaGer die Zahlen, hat er gesagt, ja, der Frauenarzt mehr als Zahnarzt und das da, und ich saß halt drin mit meinen T-Online-Logs und habe gedacht, nee, das ist genau andersrum. dann habe ich mir gesagt, du, kurzer Hinweis, das ist eigentlich andersrum und das Verhältnis ist sogar ziemlich krass in diese Richtung.
Ja, okay, aber die Daten hast du exklusiv.
Genau, ja. Und hat er auch gemeint.
Wir, das Fußvolk, ja, wir hatten Overture, ja. Wir hatten die Keyword-Datenbank vom Stefan und dann irgendwie noch so, ja, das war's dann aber auch schon. Ja.
Aber das ist Stefan, weißt du, ich habe einfach nur gedacht, bin ich jetzt ruhig oder nicht, weil dann schreiben mir die ganzen Leute mit und sagen, ich muss jetzt irgendwie, dann dachte ich, scheiße, meld dich mal kurz, hab gesagt, du, das ist nicht so ganz, weil diese MetaGer-Daten sind komisch und dann meint er so, wer bist denn du? sorry, ich wollte auch nicht stören. Jens Faultrat nur, ich habe halt die Suchlogs von der T-Online und sie sagt, und das ist halt von uns maximal 5% und die sind bei uns auch mit drin. Und dann sagt er, die hast du auf deinem Rechner gerade. Ich so, ja. Dann, ey, komm, hoch, mach mal zusammen weiter. Ich so, okay. Und dann sind wir das gerade noch zusammen spontan, die Themen, die er hatte, und haben sie in die richtige Ordnung gebracht. Das ist halt einfach Stefan, mit dem kann man sowas halt auch machen. Er hat ja halt auch nicht unsicher gewirkt, wenn er jetzt an irgendeiner dachte, wo ich sagte, oh scheiße, ja, nicht stören, der Arme schwitzt sich tot da oben auf der Bühne, hätte ich auch wahrscheinlich nichts gesagt. Aber sage ich ja immer, einmal mit Profis, und es hat mit ihm dann auch so spontan super geklappt. Schöne kleine Anekdoten aus unserer Jugend.
Ja, du, ich bin vorige Woche 40 geworden, also bei mir ist jetzt Jugend eh vorbei. Ja, ich schwenke nur noch in Erinnerung.
Du bist auch noch jünger als ich, das kann ja gar nicht wahr sein.
Sieht man doch gleich.
Ah, ich weiß, ich muss jetzt in Rente, es geht gar nichts mehr. Sehr schönen Artikel von so einem Thema, was ich ja liebe, ist KPIs for SEO auf Search Engine Land, hänge ich einfach rein, sehr langer Artikel. Über das Thema Business KPIs versus SEO Nerd KPIs, da gingen dann auch so ganz viele Linkbuilding KPIs ein, nach dem Motto, kann man alles machen? Interessiert halt keine Sau. Und dass man versuchen sollte, das Ganze immer Reportings in einer strikten Logik aufzubauen, die man managementmäßig verstehen kann, mit Wirkketten, die Sinn machen. Er nimmt eine Logik, die ich auch persönlich sehr liebe und auch oft verwende. Das ist AET. Also ich fange erst an und sage, okay, was sind alles meine Awareness-Themen? Das sind sowas, alles, was auf der Server passiert, Impressions, Klicks, CTA, Anzahl Suchanfragen, Positionen etc. pp. Nächsten, die jetzt die Engagements, die rauskommen, also alles Sachen wie Bounce Rate, Visit Rate zu Time on Site, Sharing, Likes etc. Und als letztes dann die ganzen Conversions, die man hat. Und wenn man das dann noch durchsegmentiert und sagt, das ist die Gesamtleistung des Kanals und in dem Segment sind wir in der Awareness wesentlich besser, aber kriegen komischer, also weniger gut Engagement, aber dafür wieder schöne Conversions raus. Da kann man immer sehen, welches Segment läuft und wo sollte man sich drauf konzentrieren. Man kann das natürlich auch dann im Verhältnis zu den gleichen Werten eines anderen Kanals setzen und sagt, wie bin ich denn da eigentlich im Vergleich? Und dann hat man da relativ schöne Aussagen, mit denen man sagen kann, hört mal zu, liebes Board, wenn man in dem Bereich so viel steigern, ich weiß hinten dran, habe ich von dem in dem Segment ungefähr die Engagement-Daten und die Conversion-Daten zu erwarten, kann man relativ schöne Forecasts machen, die absolut glaubhaft sind und wahrscheinlich auch halten. Kein Forecast hält 100%, aber man ist besser, als wenn man das einfach mal wild behauptet. Und einfach mal durchlesen, spannend, ich meine, man muss ja immer irgendwann entweder mit seinem Auftraggeber kommt ja irgendwann die Frage, was bringt uns das Ganze und was machen wir als nächstes, weil der Vertrag läuft aus oder der Chef will wissen, warum er dich eigentlich bezahlt. Einfach mal lesen, macht wahnsinnig viel Sinn. Dann auf Search Engine Land, der Hinweis ging jetzt mittlerweile dann auch ein bisschen durch die deutschen Blogs. AMP Mobile jetzt auch für Nicht-News-Seiten. Scheiße, sage ich dann nur, aber ich finde dieses ganze AMP-Projekt eine ziemlich linke Scheiße von Google. ich sage da einfach nur Blog Fefe lesen, der hat es einfach auf den gebracht. Wenn jemand wirklich schöne, schnelle, mobile Seiten bauen will, kann er das auch von selbst und muss den Kram nicht in die Google-Kontrolle übergeben. Das ist eine empfinden Format, was die Welt nicht gebraucht hat und hier jemand mit Marktmacht reindrückt und natürlich damit noch mehr Kontrolle über den Content hat und man gibt Selbstkontrolle ab. Aber was soll man machen? Am Ende kann man sich kaum
Du gibst halt nur noch den Inhalt raus. Also du hast halt selbst keine Steuerung mehr, wo du dann den Nutzer nochmal hinschicken möchtest oder sonst irgendwas. Also das ist halt alles irgendwie so, ja, ich find diese AMP-Geschichte auch ganz schlecht. Und vor allem, du gehst hin und redest und sagst, ja, hier Mobile-Seiten und die müssen benutzerfreundlich und hier braucht es das Feature und so weiter, um die Leute länger auf der Seite zu halten. Und jetzt kommen wir wieder in die Zeit, wo wir CSS und JavaScript einfach wieder wegschmeißen und einfach statische HTML-Seiten ausliefern. Klar geht's dann schneller, aber das geht auch mit Cloudflare oder mit anderen Methoden, kriegst du auch eine Seite relativ schnell im Mobile-Bereich. Ja, also verstehe ich jetzt auch nicht diesen Schritt, aber ist halt so. Die Krake wird immer gieriger. Und was ich auch noch eine schöne Anekdote fand, weil ich das auch irgendwie heute erst über Facebook auch mitbekommen habe, dass ja teilweise sogar für die Seitenbetreiber dann diese Fehlermeldungen auch schon in den SERPs so quasi ausweisen. Also das heißt, du meldest deine AMP-Seiten dann so quasi an oder hast die in der Sitemap drin und wenn du dann nach googelst und dort dein Treffer dann drinnen ist, als Seitenbetreiber kriegst du dann sofort eine Fehlermeldung, dass da irgendwas auf der Seite nicht passt.
Ja. Ja, ärgerliches Thema, aber man kommt dummerweise nicht drum herum, das halt Markt macht. Damit kann man halt Standards setzen, die die Welt nicht angefragt hat.
Ja, also zumindest brauchst du halt jetzt kein Layout mehr. Ja, aber
genau. Ja, das hat Fefe sowieso nicht in seinem Blog.
Ja.
Genau.
Habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Ja, muss ich auch mal wieder rauf, was er so schreibt.
Ja, das muss man ein bisschen Zeit für haben, aber wenn man es hat, ist es schon irgendwie eine lustige Unterhaltung.
Ja.
In seinem kleinen Paranoia-Modus sieht er die Welt doch sehr eigen und schon manchmal viel Spaß. Ansonsten, auf jetzt mal was Schönes von Google zu sagen, es war auch lange überfällig. Unter supportgoogle.com gibt es einen sehr guten Artikel, der jetzt endlich mal erklärt, was eine Impression und was eine Klick in den GSC ist, in der Abhängigkeit davon, wie ich meine Anfragen gestalte, weil es sind keine festen Werte, weil er aggregiert Google je nach Art der Abfrage anders. Los zum Beispiel, wenn ich nach einem Keyword mir die Impressions und Klicks hole, dann sind die Impressions für das Keyword und dann wird es, wenn ich dreimal auf der SERP bin, gibt es eine Impression gezählt. Wenn ich dann sage, ich hätte das Ganze gerne mit Keyword-URL-Paare, dann habe ich jede einzelne URL mit seiner Impression. Wenn ich die dann bei mir in der Datenbank wieder hoch aggregiere, habe ich dreimal so hohe Impressions. Das darf ich dann eben nicht machen. Genauso, welche Position wird geliefert und wie wird diese durchschnittliche Position berechnet? Sehr spannend. Und was ist eigentlich Position 1 und 2 und 3? Wie das zum Beispiel so eine One-Box, also ich habe so eine Bilder-One-Box auf Position 2 Und dann ist es einfach die Position 2. Egal, welches Bild da drin angezeigt wird, die sind dann alle auf 2. Was ich ja persönlich schon mal nervig finde, weil es kein organisches Ergebnis ist. Das heißt, wenn eine Onebox drin ist, bin ich auf 3, obwohl ich ja organisch eigentlich auf 2 bin. Und vor allem wird es als organischer Treffer, also selbst wenn ich auf sage, nur Web und nicht Bilder, ist es im Web drin, weil es ja die Web-Serb ist, wo ich sage, nee, eigentlich wollte ich es, ja. Ja, ja, es ist sehr tricky. Also,
ja, aber jetzt kann man es wenigstens, kriegt man mal eine Aussage drüber, was ist wirklich damit drinnen oder was ist nicht mit drinnen. Und ich fand das ehrlich gesagt mal eine sehr schöne Erklärung. Und die haben dann auch so ein Bild da auch mit reingepackt, wo du das dann eben so siehst, wie sie dann da auch vorgehen. Und das ist eigentlich wirklich mal ein sehr, sehr schöner Artikel von Google, wo sie wirklich dann auch mal ein paar Sachen aufräumen und halt hier genau auch sowas, was ist ein Bild, was ist, wie wird der App-Install-Link, wie wird der gezählt, weil das hat ja auch wieder eine Auswirkung und so weiter und so fort. Also ich würde es mir wünschen, wenn bei vielen Sachen einfach solche Anleitungen wirklich mal kommen, die einfach mal auch erklären können, genauer, was da im Hintergrund dann noch abläuft. Da kommen wir auch später nochmal dazu, wenn wir dann über die interne Verlinkung sprechen, weil da sind ja auch so viele Mythen und so viele Sachen unterwegs, wo auch wir uns natürlich immer wieder auch streiten, aber da wäre einfach mal eine Ansage von Google richtig gut.
Ja. Ja, oder wenn sie eine Ansage machen, so falsch, also das gibt's ja auch dummerweise.
Ja.
Da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber wie gesagt, ein saugeiles Paper, weil ich kann euch echt sagen, wir haben hier echt Tage damit verbracht, uns das über Reverse Engineering selber aufzubauen, das Wissen, weil wir immer dachten, es gibt aber komische Daten, dieser Report aus, was kann ich denn jetzt hier eigentlich zusammen addieren und was nicht. Wir waren sehr nah dran mit unserer Erkenntnis, also muss ich sagen, ich bin da etwas stolz auf uns, aber ich hätte es einfach mal 3 Monate vorher schreiben können, ich hätte so viel Zeit. Frag mich jetzt, darf ich dir eine Rechnung schicken? Na, okay, mal gucken.
Okay, das mit dem AMP-Karussell oder so, dass das auch als ein Block ist oder so, weil das hätte ich nicht gewusst, ja, da wäre ich nicht drauf gekommen.
Ja, das ist, ja.
Dann ist auch fies.
Ja. Er ist auch wirklich fies. bei SEMrush haben wir eine lustige Studie, ich habe es mal Anführungszeichen gesetzt, weil in SEMrush kann man ja mittlerweile auch Seiten crawlen, also ist ja auch so ein On-Page-Modul mit drin, gibt es ja eigentlich jetzt überall irgendwie, und die haben ihre ganzen Crawls ausgewertet und da mal so die Top 11 On-Page-Fehler rausgehauen, und dann kann die eigentlich in 2 Klassen unterteilen, die wirklich relevant sind. Okay, die haben ziemlich groß oft gehabt, fehlende Alt-Texte, was ich bei den Tools immer ziemlich Banane finde, weil oft halt einfach so Platzhalterbilder, und da haben die halt keinen Alt-Text, also die Zahl ist immer irgendwie meistens wesentlich zu hoch. Aber ganz klar natürlich Duplicate Content und tote interne Links. Und Tom, du hast ja gleich noch was dazu geschrieben, dass ihre Zahlen da etwas schwankend und schwer. Also die Info ist nicht so einfach zu lesen.
Ja, es ist, also wie gesagt, ich mag ja solche Studien immer gerne. Ich finde dann immer die Bewertungsgrundlagen, was dann so quasi, wo es dann doch nochmal auseinandergeht mit dem, wie man es eigentlich vielleicht selber sieht oder sowas, das finde ich immer ganz spannend. Wie du es jetzt auch sagst, so ein Alt-Tag, wenn der mal nicht da ist, dann ist das irgendwie nicht so schlimm. Auch wenn man nicht pauschal sagen kann, da ist zu wenig Inhalt drauf. Was ist zu wenig Inhalt? Also das sind alles diese Themen, wo es dann in Bewertungen reingeht. Aber die haben eine witzige Geschichte auf der Infografik, und unten steht drauf, dass so quasi 35% der Seiten, die sie jetzt da analysiert haben, tote Links besitzen, und 70% von diesen toten Links sind dann so quasi 404er. Und ich habe mich dann gefragt, was gibt's denn noch? Also was sind die 30 anderen? Sind es dann 410er oder ja? Also muss man sich halt einfach mal anschauen und kann man sich sehr, sehr gut durchlesen, und ein schöner Artikel, ohne Frage. Ich find solche Sachen halt dann immer ein bisschen schwierig, das alles irgendwo in eine Reihenfolge zu bewerten dann, ja.
Definitiv. Und da muss man halt sehen, das ist echt ein spannendes Thema mit den 404ern der internen, weil die kann man immer aufräumen, da muss man nicht großartig diskutieren, das ist halt einfach nur falsch. Also da hat man auch keine Diskussion mit irgendeinem internen Stakeholder, der sagt, ich will aber nicht, dass da eine Linkbox existiert, sieht aber scheiße aus. Sondern das kann man einfach machen, und da liegt halt immer, also egal welcher Kunde, wenn man da drüber geht, sagt man immer, also jedes Mal. Und dann auch so Klassiker, wo man dann sagt, oh Gott, 20.000, weil ihr habt ihr dann schon deswegen, weil im Brettkram an der dritten Stelle immer das schließende Slash fehlt, und können wir den einfach reinmachen, bitte. Also, das sind immer lustige Sachen drin, und man findet immer was, und das sind immer keine,
kein. Ja, aber das ist einer der schönsten Faktoren, so, wo man dann auch gleich sagen kann, weil da gibt es eigentlich auch kein Mu und Meh, das wird eigentlich immer gleich umgesetzt. Ja? Also genau. Das kriege ich eigentlich immer bei jedem Kunden recht schnell durch, wenn ich denen zeige, hier habt ihr viele Fehler oder so, dann ist da keine große Diskussion. Das ist bei anderen Themen dann oft, geht es dann los. Ja.
Genau. Dann habe ich noch einen schönen Artikel gefunden, den einfach nur reingenommen. Du hast dann unten gleich eine Kritik, die ich übrigens komplett teile, die du aber gerne dann von dir hast, weil du sie reingeschrieben hast. Ich habe nur deswegen reingenommen, weil wir das, glaube ich, alle so sehen, wie du es kritisierst, dass es dazu ganz wenig gibt. Und es gibt ja vielleicht doch mal einen Use Case, wo einer sagt, ich will es gerne wissen. Und zwar der Kollege Thorsten Tromm hat sich mal dem Thema, wie kann ich eigentlich ein PDF optimieren, angenommen. Da kann man auch relativ wenig machen, deswegen ist der Artikel auch überschaubar. Aber für den Fall, dass es irgendeiner per Waffengewalt dazu gezwungen wird, dazu etwas zu machen, kann er da jetzt schnell nachlesen. Ich habe mir nur den Hinweis erlaubt, man muss halt gucken, wie man das dann auch in Google Analytics trackt, ansonsten ist die ganze, genau. Und dann soll ich halt auch fragen, warum mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? Also ich frage mich immer, welche Conversion will man denn damit erzielen? Aber wie gesagt, es gibt bestimmt irgendwo auf dieser Welt einen Use Case dafür und ansonsten sagst du ja, wie man es eigentlich macht jetzt.
Ha, Druck aufbaut. Nee, also ich bin halt einfach kein Fan von PDFs. Also wenn man PDFs hat und die dann zu optimieren, das beschreibt ja der Thorsten sehr, sehr gut auch in dem Artikel, finde ich auch einen sehr schönen Artikel, der auch alles abdeckt, was es da so an Faktoren auch gibt. Aber bei PDFs ist es halt immer so, wenn man sich einfach mal den Mobile-Bereich rausnimmt. Also das Ding hat, so ein PDF hat lange Ladezeiten, weil wenn ich halt mit meinem Handy irgendwo an der Bushaltestelle stehe und ich lade mir jetzt das PDF runter, dann dauert das halt ewig lang, bis das erstmal da ist. Dann habe ich es irgendwo auf meinem Handy drauf, wo ich es vielleicht dann auch gar nicht mehr irgendwie schnell wegkriege, weil ich nicht weiß, wo es abgelegt wurde. Dann habe ich halt ein Datenvolumen, das dann auch noch beschränkt ist, wenn ich so ein 19 MB großes PDF runterlade. Deswegen sagen wir halt einfach, mach eine HTML-Seite dazu. Also das ist halt das, wo du dann halt das PDF per X-Header Canonical dann auch wieder zurückleitest auf die HTML-Version, weil du halt auf der HTML-Version auch nicht diesen Endpunkt hast, den du beim PDF halt hast. Ja, das kann man zwar schön lesen, portable, ja, aber du kannst halt nicht weiter navigieren. Also die wenigsten haben in ihren PDFs dann auch eine Navigation mit drinnen, wo sie wieder zurück zur Seite irgendwie kommen. Ja, also deswegen, wie gesagt, hier einfach eine Kritik an PDFs generell, nur als Vorsichtsmaßnahme. Also jetzt nicht, dass die Leute meinen, ja, als kann man auch PDF optimieren anhand dieses Artikels. Also bitte lieber den Weg gehen. Eine HTML-Version würde ich euch ans Herz legen. Ansonsten kann man eben PDFs optimieren, wie steht dann eben sehr gut in dem Artikel beschrieben.
Genau, aber bei der HTML-Version immer mit X-Header Canonical vom PDF zum HTML.
Genau, sonst DC.
Genau. Was dann wieder Duplicate Content heißt. Nur für den Fall, dass jemand nicht mit Abkürzungen kann. Dann die Kollegen von Wingman. Ich mag die Kollegen ja zum Knuddeln gerne und ich habe mit ihnen ja eins gemeinsam, und zwar das, was sie jetzt hier geschrieben haben: Wir bieten kein Linkbuilding an. Warum? Hätte ich selber schreiben können. Deswegen verlinke ich ihn hier auch, weil besser kann man es einfach gar nicht beschreiben. Weil es halt echt lustige Nebenwirkungen hat. Also das Hauptproblem ist, also natürlich, Suchmaschinen mögen es nicht und es wird oft noch relativ dämlich gemacht. Und das Problem ist natürlich jetzt mit dem ganzen Thema Content-Marketing von lustigen SEO-Buden, die dann einfach sagen, es wird noch mal teurer, weil wir bauen dir irgendein Content-Infografik, Landingpage, E-Book, whatever. Und dafür machen wir jetzt Link-Building und dann schießen wir ganzen alten Scheiß gerade wieder drauf. Also das ist, ich sage ja, die ganzen E-Mails, die hier noch im nonstop rein raddeln nach, ich hätte gern Link, kriegst 200 Euro.
Ich bin über ihre Seite gestolpert. So fängt sie immer an.
Ja. Das hört gar nicht auf und dann sind das immer Buden, die hat man irgendwie gedacht, wo kommt denn ihr jetzt her? Wer seid ihr denn eigentlich? Ich kenne doch hier einen, aber euch kenne ich bestimmt definitiv nicht. Also das ist immer noch ein großer Markt und nur weil die sagen, wir machen euch einen Content, mit dem man sieden kann, und dann machen die das natürlich nicht, sondern hauen ihren alten Scheiß drauf, wie immer. Also das ist sehr oft verbreitet. Das heißt nicht, dass andere Leute es nicht sehr ordentlich machen, aber das gibt es definitiv, aber wenn es ist das Risiko da, dass man da einfach gefaked wird. Aber was er hier sagt, ist ganz, ganz wichtig, was vielen nicht klar ist, sind Probleme mit dem Wettbewerbsrecht. Also wenn die Sachen halbwegs, wenn Artikel irgendwie werblich sind, und das ist eine sehr strittige Frage, ist schon überhaupt die Verlinkung an sich werblich, wenn nicht, aber auf jeden Fall, wenn es auch nur eine halbwegs positive Tonalität hat und es fand eine Incentivierung statt, dann muss das als Sponsoring oder Werbung gekennzeichnet werden. Das ist absolutes Wettbewerbsrecht. Ansonsten ist man abmahnfähig. Problem ist ein bisschen die Beweisführung. Also abgemahnt kann euch natürlich nur ein Geschädigter, das ist in dem Fall immer ein Konkurrent. Und der muss nachweisen, dass das passiert ist. Das ist nicht so ganz trivial, aber wie gesagt, es gibt auch genug Leute, die sich dann auf Facebook, also hat man auch schon gesehen, dass sich irgendwelche ernsthaften Blogger beschweren, dass irgendwelche Leute für kleines Geld bei ihnen gerne Artikel einkaufen wollen und nennen gerade mal locker die Agentur und für wen sie Werbung machen. So etwas kann schon eigentlich reichen, um sich eine lustige Abmahnung einzufangen und die wird nicht so ganz günstig. Und das dritte Problem, das sage ich auch immer, ist, Faulheit wird Vorschub geleistet nach dem Motto, ich höre, machen nicht, was ich wollen, also kaufe ich einfach Links. Und vergibt das Market das Geld einfach nach außen und dann muss ich mich damit nicht mit komplexen internen Projekten auseinandersetzen. Und dann kriege ich halt irgendwie meine Links und die können dann auch, da sagt man, ich mache das auch in teuer und in gut und ich nehme die besten. Es gibt Leute, die da arbeiten. Wenn ich jemand fragt, kann ich euch gerne auch mal den einen oder anderen empfehlen. Ist gar kein Problem. Ich empfehle immer die gleichen. Jetzt nicht on air, aber ist gar kein Thema. Es gibt genug Kollegen, die dann ordentlich einen Job machen. Aber ihr sammelt einfach Links dann ein auf eine Seite, die immer noch scheiße ist. Die wahrscheinlich immer noch nicht gut konvertiert, der Nutzer immer noch verwirrt ist, nicht die richtigen Aussagen drauf sind. Wenn der interne Linkfluss nicht stimmt, dann stimmt die interne Navigation für Nutzer auch nicht, weil es ist UX und interne Verlinkung geht absolut Hand in Hand. Das heißt, das ist, wenn ihr das machen wollt, dann räumt bitte zuerst die Seite auf. Und es passiert dann oft umgedreht, weil man intern einfach sich nicht durchsetzen kann. Und das hat dann Effekt, dass eure KPIs steigen, die ihr so habt, eure Sichtbarkeit steigt. Und vielleicht steigt sogar die ganzen Awareness-Faktoren, wie ich vorhin gesagt habe. Ich krieg mehr Klicks, ich krieg mehr Traffic, aber ihr werdet hinten sehen, mein Engagement bewegt sich nicht und mein Umsatz wahrscheinlich auch nur viel geringer, als ich dachte. Und das Invest in die eigene Seite ist A, risikofrei, B, zahlt es sich mehrfach aus, wenn die Usability besser wird, weil interner Linkfluss, die Navigation besser verständlich ist, konvertiert auch der SEO-Traffic wahrscheinlich besser. Deswegen sage ich auch immer, ich möchte den harten Weg gehen. Wir sind hier auch die Harten im Job. Die einfachen Sachen lassen wir dann für die einfachen Leute.
Ja, ich finde hier auch, dass es einfach das Risiko oft nicht wert ist. Also hier in dem Artikel wird ja wirklich jetzt von diesem Thema Link-Building gesprochen. Also nicht von Content-Marketing, wenn man es vernünftig macht oder wie man es vernünftig macht, sondern wirklich halt auch dieses Thema Link-Building. Und ich kenne das ja auch, wie gesagt, seit ein paar Jahren, man ist einfach nicht so weit. Also selbst wenn man heute nach den heutigen Standards und sehr gut arbeitet, ja, dann kannst du dir aber trotzdem in 3 Jahren um die Ohren fliegen, weil du halt irgendeinen Scheiß wieder nicht beachtet hast. Also nehmen wir mal irgendwelche Proof-Keywords oder was weiß ich, was in den Linktext mit rein muss, was jetzt halt noch nicht so intensiv bewertet wird vielleicht, aber halt in 3 Jahren schon oder so. Und dann fliegt dir das alles um die Ohren. Deswegen, wie gesagt, dann lieber halt wirklich schauen, dass man das wirklich natürlich macht und wirklich versucht, mit Inhalten die Links anzuziehen. Ja. Und das ist halt für eine Agentur irrsinnig schwer, sowas dann auch beim Kunden immer auch durchzubekommen und die Budgets da auch für freizuschalten. Also das ist auch ein Punkt, warum wir gesagt haben, dass das Verständnis leider beim Kunden oft nicht da, weil die halt einen schnelleren Weg wollen und sagen, ja, dann kaufe ich mir halt Links auf eBay ein, da kriege ich sie ja auch her. Ja.
Genau, und es war ja jetzt ja auch an potenzielle Kunden gerichtet, warum man das nicht macht und ich glaube, deswegen ist es auch wirklich da erklärt und wie gesagt, ich schimpfe immer gerne, wie vorhin auch, was da in der Branche Lustiges passiert, aber es passiert, weil es Leute nachfragen. Das ist halt das Thema. Und da sage ich immer, Kinders, das Problem kann man auch auf der nachfragenden Seite klären. Wenn man einfach nicht ordentlich arbeiten will, dann kann man auch keine sinnvollen Ergebnisse erwarten. Und das fasst er da eigentlich recht gut zusammen. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Und dann haben wir noch ein naheliegendes, ein bisschen verwandtes Thema, ein bisschen von anderer Seite, und zwar alternative Trafficquellen, die SEO-Stärke anderer Websites nutzen. Ein schöner Artikel bei Lunapark. Sie gerade ist allerdings ein von Mario Jung. Ach, Mario, viele Grüße nach Wiesbaden. Gibt es jetzt hier auch, hat er sehr schön geschrieben, Mario. Das ist ja hier ein Gastartikel, habe ich gerade gesehen eben, deswegen ist mir das vorher gar nicht aufgefallen. Aber hat er wirklich sehr schön geschrieben. Und zwar geht es einfach darum, dass man sagt, du, vielleicht muss ich ja gar nicht ranken, sondern kann im Grunde genommen, die Grundidee ist, vielleicht kann ich auf den Zielseiten stattfinden, die ranken. Also es gibt ja oft das Seiten ranken, auf denen ich per se mich auch selber platzieren kann, also wenn es zum Beispiel ein Form-Thread ist oder ein Q&A-Portal und da jetzt nicht, oh, will ein Vortrag da jetzt, dass man da hier vorne Link-Building macht, nee, also die meisten sind eh nur voll und das ist mir dann aber auch egal. Ich bin dann sogar noch so weit und sage, wenn es wirklich für mich wichtig ist, spreche ich die sogar an und frage, kann ich denn auf der Seite wirklich stattfinden, ohne mich jetzt hier irgendwie reinzufaken. Wenn es aber eine sinnvolle Frage ist, oder ich einen sinnvollen Beitrag, kann ich es auch so machen, aber ich würde trotzdem immer sagen, Kinders, ich bin hier gerade unterwegs, ich habe das gemacht, wie sieht's aus? Können wir gerne auch als Werbung kennzeichnen, weil ich möchte den Traffic haben, der da ankommt und den gut für mich konvertieren können. Also dann nicht von wegen, ja, wir haben hier auch ein Produkt, guck mal, kannst und dann den Punkt verlinken, wenn man den Link will oder so eine Scheiße, sondern wirklich sagen, ja, Forum, ich möchte von dir gerne, kann ich hier irgendwo ein Convert-Element reinmachen, kriege ich hier ein irgendwas platziert, kriegst auch eine Kohle, schreib Werbung drüber, mach nur Follow, das ist mir scheißegal, ich will da stattfinden. Das gleiche ist bei Blogs, wenn der zu dem Thema rankt, kann man sagen, hier, wie sieht's aus, kann ich hier dir irgendwie ein Call-to-Action-Element in den schon vorhandenen Artikel reinbauen, mach Werbung drüber. Aber ich will einfach nur auf den einen Artikel, den Rest von deinem Blog interessiert mich gar nicht. Kannst du ja auch gerne, zeige ich dir auch gerne einen Huni für. Aber da kommen gerade Leute raus, die sich für mein Thema interessieren. Man kann auch überlegen, ob das dann klassische Sachen sind, um dann über klassische Native Advertising oder überhaupt einfach mit Advertising Ziele zu identifizieren. Wenn ich selber den Content nicht schaffen kann. Ich habe dazu auch ein Interview gegeben mal, da ging es ums gleiche Thema SEO für Startups, da habe ich genau diese Strategie auch empfohlen, weil bei so einem 3-Mann-Startup und man sagt dann, komm, wir machen für den Content-Strategie, wir fragen den Ratgeberbereich und dann holen wir alle Suchanfragen ab, dann sagen ihr Kinder, ihr seid 3 Leute, ihr habt was anderes zu tun. Wir müssen euer Produkt bauen, wir laufen erstmal über die Ecke und wenn das funktioniert, dann können wir immer noch überlegen, ob sich das Invest lohnt und vielleicht habt ihr dann auch einen 4., der ein Redakteur ist bis dahin, versucht die Ressourcen erstmal knapp zu halten, ihr habt ja ein bisschen Invest bekommen, kauft euch lieber auf den Seiten, wo Leute jetzt reinkommen mit euren Botschaft ein, es ist erstmal günstiger und wir können feststellen, ob es überhaupt funktioniert, bevor man einen riesen Ratgeber plant mit irgendeiner PR-Agentur und dann eine Outreach-Kampagne und Schlag mich tot und wie die ganzen Begriffe heißen. Es ist eine valide Strategie, die man sich einfach immer im Hinterkopf behalten muss. Die Recherche funktioniert ähnlich wie die Recherche nach guten Linkquellen, nur man macht halt Advertising auf den Seiten und nicht Links. Eine sehr feine Sache. Und dann kann man also auch richtiges Advertising machen. Und hier Blogartikel über die besten Apps und meine ist einfach die beste zum Thema. Komm hier, Download, fertig, aus.
Ja, also was mir sehr gut gefällt, ist einfach die Auswahl des Titels an sich, ja, alternative Traffic-Quellen. Also er spricht jetzt nicht von Link-Quellen, wo man jetzt Backlinks mal platzieren kann, sondern wirklich überlegt dir, wer ist relevant zu mir, was ist eine Community in meinem Umfeld, wo könnte ich mich also auch platzieren, weil immer wenn ich ein Produkt habe oder immer wenn ich, so wie wir jetzt einen Shop auch betreiben oder sonst irgendwas, hast du da irgendwo ein Produkt am Start und mit diesem Produkt willst du dich irgendwo am Markt dann auch platzieren und da macht es einfach Sinn, dass du da in diese Branchen reingehst, in die Herstellerseiten vielleicht dort auch, die dann dort auch erwähnt wirst, darüber kriegst du dann meistens mehr Besucher, gerade über Foren oder über eben solche Frage-Antwort-Portale, als wenn du dich da jetzt in vielen Blogartikeln oder so weiter nimmst. Ja. Also wie gesagt, hier als Traffic-Quelle ausgewiesen und nicht hier, um mal schnell Links einzusammeln über verschiedene Portale, das wäre dann wieder an der Idee vorbeigedacht.
Exakt, genau. Dementsprechend.
Wie sagt man so schön so immer, ja, den Traffic holen und nicht jetzt nur den Link, ja.
Genau, und einfach mal überlegen, ich habe ja geile Methoden, aber was kann ich mit denen noch anfangen? Also das ist dann einfach ein bisschen über den Tellerrand schauen. Dann die Kollegen von den Internetkapitänen, also hier Markus Höfner, einen sehr schönen Artikel zum ganzen Thema Optimierung der internen Verlinkung bei Online-Shops, wichtige Zeiten gezielt stärken. Wir gehen daher nochmal genauer drauf ein, deswegen fand ich das, will ich jetzt hier nicht in aller epischen Breite durch den Artikel gehen, der wirklich sehr gut ist. Ich glaube, was er ganz schön gesagt hat, und das ist ganz schön an dem Beispiel, was er natürlich jetzt sehr drastisch gewählt hat, ist einfach, man macht normalerweise beim Shop, sagt man, ich habe ja 5 Produktkategorien, in seinem Beispiel 2 Produktkategorien, die sich unterscheiden, aber die eine macht den Hauptteil des Umsatzes aus und die andere eben nicht, aber beide hängen gleich hoch, weil ich habe das ja bei den 2 Eingangskategorien und damit hat man, wenn man dann einfach den Shop aufsetzt und dann lässt ihn von oben nach unten durchfallen, hat man sein Linkgewicht schön aufgeteilt auf die beiden Bereiche, hälftig, hälftig, obwohl die eine 90% des Umsatzes macht, die andere nur 10% und das ist meistens dämlich. Rest im Artikel schön erklärt, einfach mal durchlesen, Hinweis einfach bewusst steuern, was man da tut, und dazu haben wir nachher noch ganz viel Zeit, uns damit intensiv zu beschäftigen, deswegen verschiebe ich den Rest auf später. Tom, passt das so?
Ja, gerne.
Sehr gut. Und dann, last but not least, Searchmetrics hat aus seinen Daten wieder die Studie zu den Universal und Extended Search Optimierung rausgehauen, Searchboxes rausgehauen. Ihr habt die Kernstudie jetzt noch runtergeladen, noch nicht gelesen, aber die Hauptaussagen stehen auf der Webseite. Aber bitte die Studie noch mal genauer lesen, damit man weiß, wie ich die Daten zusammensetzen. Ansonsten ist die Interpretation ein bisschen schwer. Ich hoffe, die stehen drin. Ich habe sie noch nicht gelesen, weil ich kam noch nicht dazu. Aber was da ganz spannend war, das ist einfach die Videoeinblendungen von 2015 auf 2016 massiv zurückgegangen sind. Wenig überraschend, dass Google Maps Desktop weit weniger oft ausgespielt wird als Mobile, also 1,4% der Suchanfragen, die sie da getrackt haben, zu 11%. Dafür PLAs auf dem Desktop wesentlich mehr. Da stand so jetzt die Frage, warum? Ich kann mir relativ gut vorstellen, PLAs sind eigentlich wirklich kurz vor Kauf. Also PLA-Traffic konvertiert ja auch sehr gut, weil es ja fast, also wie Preissuchmaschinen-Traffic ist, das ist immer kurz vor der Kaufentscheidung. Also ich weiß schon, was ich haben will. Ich will nur noch überlegen, wo ich es kaufe. Und die Leute, also Nutzer gehen mobile ungern durch Warenkörbe durch, weil es so anstrengend ist. Deswegen macht es wahrscheinlich Sinn, dass man die PLAs auf dem Desktop stärker ausspielt, weil da einfach wahrscheinlich der Traffic besser konvertiert. Dafür haben sie dann halt mehr Platz für die ganzen Google Maps Einträge, die auf Mobile einfach auch noch mehr Sinn machen. Und die Durchschnittsanzahl der organischen Ergebnisse über alle SERPs ist nicht bei 10, sondern bei 8,3 und damit leicht niedriger als das Jahr davor, aber auch nur minimal. Rest bitte genauer lesen und auch wissen, wie gesagt, wie sich das Ganze zusammensetzt, weil sonst kann man das schwer interpretieren. Und damit sind wir schon fertig, war ja doch eine kurze 8 Wochen.
Ja, hat sich ja auch viel getan jetzt, wirklich. Man könnte meinen, es gibt gar kein Sommerloch bei denen.
Ja. Ich glaube, das habe ich eher aufgegeben. Cool. Kommen wir dann zu deinem Thema, weil es ist ja auch wirklich ein Steckenpferd. Du bist da auf Konferenzen oft mit dem Thema unterwegs. Dein Tool hat ja auch den Schwerpunkt, also natürlich neben den ganzen technischen Sachen, die du rausziehst, hast du dir aber wirklich viel Mühe gegeben, wie man so einen internen Linkgraph irgendwie auswerten kann. Und das ist ja, glaube ich, so dein Haupt-USP, Value Proposition, whatever, wie lustig das Wort noch einfällt. Und deswegen habe ich mir jetzt hier eine Präsentation gefunden, die hast du auf der SEOCom 2014 gehalten. Mhm. Aber das Schöne ist, die internen Link-Themen altern ja nicht so schnell durch. Das ist ja, hat sich ja nicht bei manchen Interpretationen ein paar Sachen gehalten, aber bei der großen Planung meiner internen Verlinkung, das ist relativ gleich geblieben. Und da würde ich sagen, wir hängen sie auch dann in die Shownotes rein.
So ein altes Ding, aber ja.
Ja, da ist ja hier He-Man drauf. Das muss natürlich in die Shownotes.
Aber hallo, ja.
Genau, und deswegen sagen, gebe ich dir gerade mal das Wort.
Okay, ja. Also wie gesagt, ich möchte da jetzt keine Verkaufsveranstaltung für mein Tool machen oder sonst irgendwas, sondern
Mach keine Angst, das mache ich dann schon.
Danke, das wollte ich hören. Nee, es geht einfach darum, wie gesagt, ich tingle ja mit einigen Leuten, auch Tobias Schwarz oder auch ein Tobias Mirwald oder ein Knut von der Oktober oder sind einige Leute draußen, die sich wirklich auch mit dem Thema interne Verlinkung massiv auch beschäftigen. Und diese ganze interne Verlinkung hat natürlich auch einen enormen Faktor bei Google. Und warum, das werde ich dann auch später, wir haben ja 2, 3 Links jetzt dann auch noch, was dann auch in die Notes noch mit reingehört, was ich da jetzt gerade auch wirklich in den letzten 4 Wochen getan hat. Ich glaube, das war auch der Grund, warum du das dann heute ja auch als Thema auserkoren hattest. Aber das Wichtigste ist natürlich erstmal, dass man, sage ich mal, 2 Bewertungsgrundlagen bei Google an der Stelle einfach von vornherein hat. Und wenn ihr dann zu Hause auch die oder in der Arbeit bei euch dann die Folien durchschaut, dass ihr euch ein bisschen was auch rausnehmen könnt. Wie gesagt, es geht eigentlich darum, das eine ist die Relevanz der Inhalte und das andere ist halt, wie die Dokumente miteinander verknüpft sind. Und dieses Verknüpfen, das funktioniert halt im Internet über die Links. Und wenn das halt über Links funktioniert, dann ist es halt auch für Google wichtig, dass diese Links in einer Beziehung zueinander stehen. Das heißt, ich kann über diese Links navigieren. Also die Informationsarchitektur, wie ich sie aufbaue, ist ein wichtiger Faktor. Und das zweite ist, die Beziehungen zwischen zwei Seiten werden dadurch festgezurrt. Also das heißt, es ist nicht nur wichtig für den Nutzer, dass der darüber navigiert, sondern eben auch für Google und den Webcrawler, wie komme ich durch die Seite durch und wie kann ich so eine Relevanz zwischen zwei Seiten dann auch miteinander herstellen. Ja? Das heißt also nicht nur Content is King, sondern ich sage es ja immer auch, the Structure is King, und das ist halt einer der wichtigsten Faktoren, wo man eben On-Page wirklich mit einer sauberen Methode auch wirklich nochmal Hand anlegen kann. Also Texte und eben die Struktur einer Webseite, damit kannst du halt viel machen und musst dich nicht dem Risiko eben des Linkbuildings aussetzen. Ja, das kommt ja dann von alleine, wenn ihr gute Inhalte habt. Wichtig ist, dass man einfach mal so ein paar Hebel der internen Verlinkung feststellen kann. Das eine sind Seitenebenen. Das finde ich einer der wichtigsten Hebel, weil sich darüber dann auch wieder spiegelt, wie der Nutzer dann am Schluss auch hin zum Inhalt navigieren muss. Also wenn man mal wieder so einen typischen Shop hernimmt, wie komme ich am schnellsten zu dem Produkt? Ja, also wenn das einer meiner Top-Produkte ist, dann sollte ich halt schauen, dass der halt innerhalb weniger Klicks, 2-3 Klicks dann hin ist. Google selber spricht von 3-4 Klicks, bis man zum Inhalt hinkommen sollte. Also das ist also einer der Hebel, die es in der internen Verlinkung gibt. Das muss ich mir auf jeden Fall überlegen, wenn ich mir so eine Webseite von vornherein strukturiert vorstelle, wenn ich mir denke, so, was packe ich ins Menü, was packe ich in die Sidebar, wie verlinke ich das, nehme ich das mit im Footer oder in die Navigation oben noch mit rein oder verlinke ich es aus dem Inhalt vielleicht mal raus. Das ist halt immer einer der wichtigsten Punkte, dass ich schnell Inhalte erreichbar mache. Und das ist natürlich unterschiedlich, ob ich eine News-Seite habe oder einen Shop. In im News ist es natürlich immer wichtig, sage ich mal, so eine Box an der Seite zu haben mit den neuesten Artikeln. Ja, also das ist halt was wir in der internen Verlinkung dann halt schnell möchten, dass die Leute schnell zu den neuen Inhalten hinkommen, neue Informationen, jetzt gerade nehmen wir mal das Thema Olympia, wenn ich dann F5 drücke und ich sehe dann sofort an der Sidebar oder so weiter oder sehe gleich noch spannende Themen, die dann auch in diesem Umfeld dann auch sind, das ist halt eins für News-Seiten halt wichtiges Element, dass die neuesten Artikel einer Webseite dort eben aufgeführt werden oder eben auch die bestkommentierten, weil das sind halt dann natürlich so Seiten, wo ich halt, ja, viel Aufregung gesorgt habe oder die halt sehr beliebt sind, wo ich die Leute auch zum Diskutieren gebracht habe. Das ist halt auch so ein Thema, wo ich dann merke, ja, gerade für die Communities oder gerade für Seiten, wo dann auch wirklich die Leute lange bleiben sollen, wo es extrem wichtig ist, dass die Leute auch halten auf ihren Seiten, dass die dann eben solche Themen dann auch irgendwo in der Sidebar, in der Box drin haben, wo sie sagen, okay, hier haben wir die bestkommentierten zum Beispiel. Oder die Artikel, die halt am meisten angeschaut wurden, dann habe ich so, ja, mit einer der, wo halt das größte Interesse hingeht. Also das sind so die drei Wege, wo ich dann gleich schaue, dass ich in der Sidebar oder im Inhalt dann selber auch diese Elemente reinbringe, um die Leute schnell zu diesen Inhalten hinzubringen. Und wir gehen später dann nochmal auf den Link-Truths auch nochmal ein. Das hilft dann natürlich an dieser Stelle auch.
Da jetzt natürlich die Frage ist natürlich so eine Sache. Wenn ich jetzt, also ich bin jetzt einfach, ich sitze jetzt da und höre uns jetzt zu und sage, oh, alles möglichst schnell erreichbar zu machen, naja, ist ja kein Thema. Ich habe halt, hab ich halt 3768 Kategorien, dann haue ich die einfach in einen Mega-Dropdown mit Ausklapp- und Ausklappfunktion rein, dann sind die ja alle auf der zweiten, wenn die Startseite nullte, ist sozusagen auf der ersten Ebene.
Genau, und da kommen wir jetzt eben in die interne Link-Popularität und in die Link-Truth-Steuerung rein. Und das ist ja genau das, was Google damals so erfolgreich gemacht hat. Ich muss ein bisschen ausholen, weil es jetzt um das Thema PageRank geht. Und jeder, der jetzt PageRank hört, der denkt sich, oh Gottes Willen, jetzt irgendwie, der ist schon so lange dabei und irgendwo ist er hängen geblieben. Aber es gibt jetzt nachher dann auch in den Shownotes einen Hinweis, dass Google so quasi auch jetzt nochmal mitgeteilt hat, dass PageRank intern natürlich sau wichtig ist und immer noch einer der Faktoren ist, die einfach für sie den Ausschlag geben können. Was ist denn so geil am PageRank? Nehmen wir mal eine Seite, wo ich eben deine 3000 Kategorien nehme und ich verlinke alle 3000 Kategorien auf allen Seiten. Wie soll ich jetzt rausfinden, welche ist mehr wert oder welche ist weniger wert? Ja? Also das ist ja das Problem von Google allgemein, zu sagen, ich brauche irgendwie eine Reihenfolge, ich brauche eine Rangfolge. Ich möchte wissen, was ist die stärkste Seite und was ist eine der schwächsten Seiten. Und darum haben sie ja auch diesen PageRank entwickelt, auch mit verschiedenen Faktoren. Da kommen wir auch später vielleicht dann nochmal genauer drauf, wo eben hier in diese Formel Sachen einfließen, die so quasi dann den Ausschlag geben, ob eine Seite wichtiger ist oder weniger wichtig ist. Und sie kriegen überhaupt erstmal so eine Reihenfolge raus deiner internen Seiten, um festzustellen, ist das eine wichtige Seite oder ist das einfach nur eine unwichtige Seite. Nehmen wir mal ein Produkt in dem Shop, das wird nur einmal intern verlinkt und ein anderes Produkt wird 100-mal intern verlinkt. Es ist doch klar, dass das, wo 100-mal verlinkt ist, aus Sicht von Google auch das bessere Produkt sein muss. Also das scheint mir wichtiger zu sein, weil es prominenter verlinkt wird. Und so ist es halt bei diesem ganzen Thema Link-Choose ja auch immer. Und je öfter so quasi so eine Seite verlinkt ist, desto mehr Link-Choose fließt dann auch immer zu ihr hin. Aber eben nur über diese PageRank-Formel ist dann diese Deckelung drauf, die dann sagt, okay, in so einem Link-Bereich, wenn es zu viele Links werden, innerhalb einer einzelnen Unterseite, verteilt sich das dann zu sehr. Und da bringe ich immer das Beispiel, und da muss ich schnell in meinen Folien nachschauen, das ist, welche Folie ist das, die Nummer 10, mein Link-Choose-Pyramiden-Beispiel mit der Sektglas-Pyramide, wo ich eben sage, das ist also, so kann man sich eine Webseite vorstellen, und habe sogar Lob auch von vielen Kollegen dafür bekommen, das Beispiel da so rauszuziehen und immer wieder dann durchs Land zu peitschen, wo es darum geht, dass die Sektgläser eigentlich so jetzt diese Webseite im klassischen Sinne dann auch symbolisieren. Und du hast jetzt externe Links, die zeigen auf dich, die geben eine Bewertung für dich ab. Und das ist so quasi der Sekt, der jetzt reinfließt, und die meisten, die linken deine Startseite an. Also das heißt, du kriegst sehr viel Sekt auf diese Startseite, und die Startseite ist halt jetzt in unserer Sektglaspyramide hier immer das oberste Glas. Und jetzt kommt so quasi da der Sekt rein, bumm. Über die Links auf dieser Seite fließt dann der Link-Choose weiter. Das ist so, wie wenn jetzt unser Sektglas einfach überläuft, werden diese unteren Gläser, die in dieser Ebene drunter stehen, auch voll. Weil wenn das obere einfach voll ist, ja, dann läuft das über. Und so kriegt so quasi die zweite Ebene dann auch Link-Choose ab. Und so frisst sich so quasi dieser Link-Choose dann auch innerhalb der Domain durch Seite. Und dann kann man sich alles ein bisschen besser auch vorstellen, weil man sagt, okay, Moment mal, wenn ich jetzt also ein Glas oben habe und ich stelle 1000 Gläser drunter, dann bleibt halt nicht mehr viel übrig für jeden Einzelnen. Ja? Also das ist dann halt so ein Glas, das kriegt dann der Schwiegervater oder wer auch immer, ja, aber der ist bei einer Hochzeit, geht der halt trocken aus. Deswegen solltest du schauen, das ist eigentlich das A und O, sich die Sektglaspyramide vorzustellen und zu sagen, wie baue ich diese Sektglaspyramide jetzt so genial auf, dass ich es schaffe, in meinen wichtigen Seiten, Kategorien oder Top-Produkte oder sowas, ja, mit denen ich viel Umsatz mache oder viel Suchvolumen reinkriege in meinen Shop oder in meine Newsseite oder wie auch immer, da wirklich diesen Link-Choose hin. Und wie kann ich das am besten steuern? Ja, das Beispiel hinkt natürlich ein bisschen, weil die Querverlinkungen hier von unten der Sekt wieder nach oben fließen könnte oder sonst irgendwas. Aber anhand dieses Beispiels kann man sich halt viele Sachen auch vorstellen. Also wenn ich zum Beispiel sage, eine 404er-Seite ist einfach ein kaputtes Glas. Also da fließt der Link-Choose halt einfach durch, aber der wird nicht aufgefangen und wird auch nicht weitergereicht. Das fließt einfach durch. Oder so eine Robots.txt-Verbot von einer Seite, ja, von Google. Da lege ich einfach einen Bierdeckel drauf. Da kommt also kein Sekt rein. Also es könnte zwar Sekt hinfließen, aber ich mache halt den Deckel drauf. Also dann weiß Google an der Stelle auch nicht, wie verteile ich es weiter. So kann man sich das alles so ein bisschen mal, dieses ganze Thema interne Verlinkung einfach ein bisschen besser vorstellen, glaube ich, was halt vom Beispiel halt her immer ganz gut ist. Ja. Wie gesagt, dieses PageRank, das ist eigentlich diese Mutterformel aller, auch des Erfolgs von Google, weil Google anhand dieses Link-Chooses dann auch sagt, wie tief gehe ich in so eine Webseite rein. Ja, wenn man sich mal so eine Webseite anschaut wie Amazon, die haben irgendwie 200 Millionen Produkte oder so, da crawlst du dich ja dumm und deppert. Ja, da schaffst du es eigentlich nicht mehr, irgendwelche anderen Webseiten zu crawlen, weil du nur auf Amazon bist. Und dann hast du noch eBay und dann hast du noch einen Spiegel und Wikipedia und was weiß ich für große Portale. Google muss ja ihre Ressourcen auch einteilen. Das heißt, sie müssen schauen, wo schicke ich meinen Crawler am besten hin, dass da wirklich die Seiten abgeholt werden, die relevant sind. Und da kommt eben dieses PageRank dann mit rein und dieser Link-Choose. Und der sagt eben aus, wenn irgendwann weniger PageRank drinnen ist, als ich für wichtig empfinde, dann brauche ich diese Seite halt nicht täglich holen oder nicht wöchentlich holen, sondern dann hole ich mir die auch vielleicht einmal im Jahr oder gar nicht. Ja, und das sind so Sachen, deswegen ist die PageRank-Steuerung, diese Link-Choose-Steuerung innerhalb einer Webseite halt so enorm wichtig. Ja.
Gut, da eine kurze Frage. Auf Slide 11 hast du jetzt hier 6 Tortendiagramm, wo immer steht Startseiten, Links, Deep Links. Auf was bezieht sich das?
Also, wo der Link-Choose reinkommt.
Ah.
Das sind jetzt einfach Seiten wie die Wikipedia oder Spiegel. Da ist der Link-Choose halt sehr, sehr tief rein. Also das heißt, die Startseite ist nicht das häufigste Link-Ziel oder die Seite, die nicht am meisten Power gibt. Ist natürlich klar, bei der Wikipedia klassisches Beispiel, die kriegen sehr viele Deep-Links, weil wenn ich zum Thema SEO suche oder verlinke, dann verlinke ich auch die SEO-Unterseite. Während halt jetzt zum Beispiel mal Otto, nehmen wir mal den raus, oder Zalando, da ist es halt so, schau doch da bitte auf Zalando. Und dann wird halt Zalando.de als Startseite verlinkt. Und weniger in die Kategorien rein.
Ja? Exakt.
Genau. Und das halt wiederum auf dieses Sektglas-Pyramiden-Beispiel, wo eben das oberste Glas immer am meisten Link-Choose dann auch bekommt. Also das kann man wirklich so bei den meisten Portalen auch wahrnehmen. Deswegen sind Links auf der Startseite halt enorm wichtig. Und dann kommen wir auf den Artikel ja auch später von Markus ja noch zu sprechen, der sagt, auf der Startseite gehört entweder die Marken hin oder das hin oder das hin. Das ist halt dann ganz wichtig für die Startseite zu überlegen, welche Links machen drauf Sinn und eben nicht 3000 Links draufzusetzen, weil was würde das bewirken? Ich hätte dann diese Link-Choose sofort durch 3000 geteilt. Und das ist halt dann die nächste Reihe drunter. Ja, die kriegt dann nichts mehr ab. Ja. Genau. Ich habe auch eine lustige Folie auf Seite 13 mit dem RIP. Ja, es soll bloß auszeigen, also es ist halt so, der Google Toolbar PageRank, der ist tot. Ja, das muss man einfach so sagen. Aber natürlich intern wird das weiterhin benutzt. Und wie gesagt, da gibt es dann auch den Link mit der Aussage von Google. Dann halt noch ein bisschen die Grafiken, die das noch verdeutlichen sollen in diesen Slides von mir. Und eben auch so ein paar Tipps, wie man die Anzahl der Links dann eben auch ermittelt und welche interessanten Auswertungen man darüber dann auch treiben kann. Ja. Was vielleicht halt sehr spannend ist, wir haben für die SEO.com damals die Wikipedia gecrawlt, also die deutsche Wikipedia, und haben da eine Auswertung gemacht drüber. Und da sieht man halt mit den, ich glaube, 15 Millionen Seiten, wo wir damals gecrawlt haben, oder 10 Millionen Seiten, ich bin mir gar nicht mehr sicher, da haben wir insgesamt dann halt die Ebenen analysiert. Und wenn man sich die Wikipedia anschaut, die hat ja keine klassische Navigation. Also das heißt, du hast kein oben keine Dropdown-Menüs oder keine Mega-Menüs, wo dann irgendwie Sport, Wirtschaft, Politik oder sowas verlinkt wird. Und trotzdem schaffen sie es, über 5, 6 Ebenen alle ihre Artikel zu verlinken. Also das ist halt das, was schon richtig geil gemacht ist bei der Wikipedia. Und da muss man halt mal einfach überlegen, du kriegst halt trotzdem innerhalb von 6 Klicks 10 Millionen Seiten erreichbar. Und das ist für viele auch noch nicht so, die sagen, ja, wir haben so viele Seiten, ist klar, dass es dann irgendwie, dass ich viele Ebenen brauche, dass diese Optimierung der weniger Ebenen, desto schneller komme ich zu dem Inhalt hin, dann natürlich immer so auch, ja, ist für mich nicht machbar oder sowas. Aber wie gesagt, an der Wikipedia sieht man, dass es ja geht. Ja. Ich habe dann auf Folie 21 auch so eine Ebenenzahl von der Nachrichtenseite. Und wenn man das zum Beispiel, ich kann das halt jetzt schon lesen, weil ich mit meinem Tool natürlich gut vertraut bin, aber da sehe ich sofort, dass ab Ebene 7 halt irgendwie das Archiv losgeht. Also die haben sehr viele Seiten, die kommen, sind schnell erreichbar, das sind aktuelle Beiträge und sonst irgendwas. Aber dann gibt es so einen Rattenschwanz, der da nach oben kommt, und das sind wahrscheinlich alles Archivseiten. Und wenn man sich dann auf der nächsten Folie zum Beispiel so einen Shop anschaut, dann kommt natürlich hier die Pagination rein. Also die haben dann bis zu 50 Ebenen oder so, weil du kommst von der Seite 27 nur auf die Seite 28, über die Seite 27 und 29. Ja, also einmal vor und einmal zurück. Deswegen gibt es da so viel Ebenen. Und wenn man sich dann überlegt, dass vielleicht auf Seite 28 mein super Produkt ist, das, wo ich am meisten Marge vielleicht hätte, dann aber da irgendwo ganz tief in der Webseite vergraben ist, dann hast du halt einfach an der Stelle ja großes Optimierungspotenzial.
Genau, was man auch sieht, ich gehe auf Seite 21, also Seiten pro Ebene, große Nachrichtenseite, gilt bei der Shop-Seite ähnlich, das schaue ich mir immer ganz gerne an, weil das zeigt einem auch so schöne Probleme ist. Von 0 Startseite auf 1 habe ich 160 Seiten angelinkt. Das heißt, ich habe 160 Seiten, die Google dann das erste Mal sieht.
Genau.
Also eine Seite auf 160 neue Seite. Dann habe ich von 160 auf Ebene 2 2349. Das heißt pro Entschuldigung.
Gesundheit.
Im Durchschnitt schafft dann von diesen 160 Seiten jede Seite 15 neue Seiten anzulinken. Nicht mehr 160. Wenn das Verhältnis weitergeblieben wäre, dass jede von diesen 160 neue anzeigen würde, hättest du nämlich 160 mal 160, hättest du den ganzen Rattenschwanz schon auf Ebene 3 gehabt.
Genau.
Also,
das liegt halt daran,
wahrscheinlich. Und dann sieht man es sehr schön von Ebene 5 auf 6, da bin ich von 545.000 auf 445.000 auf 477. Das heißt, da ist jede Seite zeigt maximal auf 1,1 neue Seiten, die man noch nie gesehen hat. Und alle anderen Links verweisen weiterhin auf der Ebene, auf Seiten, die auch schon auf Ebene 5, 4, 3, 2, die man schon kannte, nicht und ergreifend. Und man hat keine neuen Seiten ins Spiel gebracht. Und da sagt man immer, wenn man sich das mal überlegt, ich versuche meine Verlinkung so aufzubauen, dass ich den anderen Kram weiter nach vorne ziehe. Oder vielleicht sind da hinten Sachen drin, die ich gar nicht brauche, die dann ganz entfallen konnten. Das war ja bei der bei dem Vortrag von Tobi Schwarz jetzt auf der Campix, wo er gesagt hat, okay, wir haben uns jetzt hier mal den ich glaube, das war hier die SEO-Klitsche, also eine kleine Seite kann man das auch schön erklären, und hat gesagt, ich habe jetzt mal die Klicktiefe aufgeteilt nach Seitentypen. Also die Artikel gingen bis maximal in die Seitenebene 5, der Seitentyp Artikel. Mhm. So, der Seitentyp Paginierung, was ja eine Abwandlung der Kategorie ist, nämlich bloß nicht die erste Seite, die ging bis in die Ebene 11. Das heißt, du hast klassisch beim Blog die Hauptkategorie und alle Artikel bist du dann beim letzten, ging bis in die Paginierungsebene 11. Aber aufgrund der Kategorien, die weniger Inhalte hatten und der Schlagwortseiten, gab es irgendwo eine Schlagwortseite, die es geschafft hat, den Artikel, der auf der Hauptkategorie auf Ebene 11 liegt, schon in der Ebene 5 anzulinken. Das heißt, du hast dir hinten Archive aufgebaut, die du eigentlich gar nicht gebraucht hast, weil die Artikel schon an anderen Seiten angelinkt sind und einfach komplett überflüssige Seiten erzeugt. Und das sind immer spannende Fragen, weil das jetzt auf so einem kleinen Blog natürlich Pillepalle, das ist scheißegal, aber wenn du es gerade bei so einer großen Nachrichtenseite dir anschaust, siehst du, dass du da relativ oft Konstrukte gebaut werden, wo man sagt, ich muss hier eine Durchblutung hinkriegen, ich will, dass Google alle Inhalte findet, und dann sagst du, guck mal, wenn ich mir die Seiten anschaue, die dafür da sind, die gehen viel tiefer als die Seitentypen, die Artikel, die du eigentlich angelinkt haben willst, weil die irgendwo anders schon vorher angelinkt worden sind. Und die hinteren Seiten kannst du dir eigentlich sparen, weil die sind ja aufgrund der Tiefe so schwach, dass der Link, der eine Zusatzlinks der Seite, die schon 30 Ebenen vorher einmal angelinkt worden ist, dir gar nichts bringen.
Ja. Ja, auch wichtig ist, wie gesagt, an der Stelle auch bei Shops gerade halt die Produktsortierung. Also wenn ich mir jetzt anschaue, dass viele Shops das einfach die Produkte so angeordnet haben, wie es halt einfach intern halt ausgegeben wird, vielleicht noch nach Datum oder so. Wichtig ist natürlich, dass ihr die Produkte halt, die wichtigen Produkte auf der ersten Seite auch habt. Ja? Und dass die eben nicht zu tief vergraben sind, eben in so einer Pagination. Ja? Und andere Tricks sind dann halt auch immer, die interne Verlinkung schnell auch anheben kann, ist, dass man einfach auch sagt, gut, okay, ich habe jetzt hier 20 Seiten Paginierung oder so, dass ich halt einfach irgendwie sage, gut, nach der 10. höre ich auf. Also wenn ein Shop 2700 Gürtel hat, die schaut ja kein Mensch mehr durch. Also die sind vielleicht noch erreichbar, aber die kann ich für die Suchmaschine eben zumachen. Das sind dann so Themen. Oder ich erhöhe einfach die Anzahl der aufgelisteten Artikel von bisher 15 auf 20. Dann brauche ich nämlich weniger Paginierungsseiten. Also das sind so die Elemente, mit denen man dann eben anfängt zu spielen.
Exakt, genau. Und da sagt man halt auch genau, gerade bei den Gürtel ist es das Thema natürlich klasse, gilt aber auch für Fernseher. Wenn da steht, es gibt 2700 Fernseher im Angebot, ey, die wird sich keine Sau anschauen. Kein Mensch schaut sich die an, um deinen zu finden. Die nehmen alle die hoffentlich vorhandene Facette Search und sagen, ich brauche einen mit 55 Zoll, mit etc., bis die Menge so klein ist, dass der Bock hat, sagt, oh, die schaue ich mir jetzt an. Und dann stelle ich mir lieber die Frage, Fernseher, was sind denn Mehrwortanfragen dazu? LED-Fernseher 55 Zoll. Und dann versuche ich, dass ich diese Filterseiten lieber ordentlich aufbaue und indexierbar bekomme, anstatt mir zu Gedanken zu machen, wie weit ich meine Paginierung nach Bagdad ziehe.
Genau, ja.
So genau. Sieht's aus.
Ja, genau, jetzt sind wir schon
einmal mit Profis, so Tom. Einmal mit Profis, siehst du, und schon sind wir uns einig.
Ja, wie gesagt, also auch die Hörer zu Hause müssen dann natürlich unbedingt dieses PDF von mir anschauen oder diese Slideshare-Folien dann verstehen sie auch, von was wir jetzt auch reden. Ja? Aber
Wie gesagt, auch spannendes Thema ist dann sicherlich ab Folie, ich sage jetzt mal 26, 27 hinten raus, wo es dann eben auch um das Thema Siloing geht. Das hat, glaube ich, auch der Markus ja in seinem Artikel angesprochen, nur mal grob, was er eigentlich machen wollte, ist Siloing. Das heißt, ich möchte eine Kategorie anders gewichten als eine andere Kategorie. Und das haben wir halt sehr, sehr häufig schon bei Unternehmen dann auch durchgeführt, bei Kunden, wo wir halt wirklich dann auch einen Riesenerfolg damit erreicht haben. Was ist Siloing? Einfach nur ein Aufteilen von Seiten, Themen und wirklich zu sagen, nee, dieser Zweig, den betrachte ich jetzt nur wirklich in sich. Also das heißt, ich habe zum Beispiel einen Shop mit Damenmode und mit Technik und ich sage jetzt, okay, Damenmode linkt eben nicht rüber in Technik und Technik linkt nicht in Damenmode. Einer, der jetzt deinen Fernseher anschaut, der wird sich nicht für einen Damenrock oder sowas interessieren und andersrum, einer, der einen Damenrock anschaut, der denkt sich nicht so, ach komm, den Fernseher nehme ich noch mit. Also die Themen wirklich schön abzutrennen und zu sagen, okay, das ist also hier so mein Themenbereich, das ist da mein Silo und dieses Silo linkt nur innerhalb von seinem Themengebiet hin und her. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und ein Riesenhebel momentan, was wir haben, auch in der internen Verlinkung, zu sagen, dass die Themenrelevanz einfach viel näher zusammengeordnet ist, dass dadurch auch viel mehr Power kommt und die Links natürlich viel relevanter auch für den Nutzer sind. Ja. Zusätzlich reduziere ich mir natürlich die Anzahl der Links auf der Seite, weil die Links zur Technik fliegen weg. Die kann ich dann wieder für meinen Damenbereich weiter einsetzen, wenn ich in diesem Damensilo bin. Also es ist ideal, was man damit eigentlich auch machen kann. Und dadurch reduziert also, sage ich mal, sich dann auch die Gewichtung nach den Anzahl der Seiten, den ich wirklich habe. Wir hatten einen Kunden, der hatte damals das Bedürfnis, bei Damenuhren auf Platz 1 zu stehen. Und dann habe ich mir die Seite angeschaut und gesagt, ja, ich habe nur 3 Damenuhren da. Ja, aber das sind die besten. Ja, und
genau, das sind aber die besten Uhren.
Und dann stehst du halt da vor der Aufgabe und sagst, ja, also mit 3 Damenuhr werde ich das Ding nicht rocken. Also die anderen haben halt 100 Uhren, ja, und ihr nur 3, das wird schwer. Und das ist eben auch genau das Thema eben, dieses Siloings. Das sieht man dann schön, der Unterschied zwischen, jetzt muss ich schauen, Folie 30 und Folie 31. Das eine ist jetzt, wenn man zum Beispiel sagt, ich linke Damen und Technik und wie auch immer, Schuhe und so weiter, alles gleichmäßig an, dann habe ich halt eine Anzahl von Seiten, die unterschiedlich ist, aber immer die gleiche Gewichtung. Und durch dieses Siloing, dass ich eben sage, ich verlinke nur innerhalb meiner eigenen Themenwelt, Damenmode auf Damenmode, Herrenmode auf Herrenmode, Technik auf Technik und Möbel auf Möbel, habe ich dann so quasi diese Gewichtung geändert, weil intern der Link-Choose dann in meinem Siloing reinkommt und der dort gefangen bleibt. Und wenn je mehr Seiten ich habe, desto mehr steuern sie sich gegenseitig zu. Und so wird halt ein Bereich, wenn ich viele Inhalte zur Technik habe, auch intern eine hohe Gewichtung bekommen. Und wenn ich halt wenig Damenuhren, wie ich es am Beispiel vorhin halt gebracht habe, die 3 Damenuhren, die verlinken sich die 3 Damenuhren untereinander, dann hat jede 3 eingehende Links, dann ist Feierabend. Da kommt nicht viel rum. Wenn der aber jetzt hier 90 Herrenuhren hat, dann verlinken sich die 90 Herrenuhren untereinander und kriegen so mehr Power auch ab. Ja. Also das ist halt das Thema, was wir halt immer wieder versuchen und was wir halt dann auch wirklich probieren in den einzelnen Portalen, sei es jetzt Newsportale, sei es eine Community, sei es einen Shop oder sowas, hier eben als interne Hebel dann so quasi da zu ziehen. Ja. Und dann gibt es natürlich so ein paar Schnickschnack-Sachen, das sind dann diese Technik-Sachen, die natürlich auch wichtig sind, wo es dann darum geht, ja, Weiterleitung, Canonicals und so Zeug, 404er Fehlerbehandling und so Zeug, Zugriffssteuerungen und wie die Sachen auch angehen. Ja. Ich weiß nicht, wie sind wir von der Zeit jetzt, weil
wir sind super in der Zeit, alles easy.
Okay, gut.
Wir haben ja kein Ende der Show. Wir sind ja immer fertig, wenn wir fertig sind. Das ist das Schöne hier.
So, aber jetzt hier wird langsam schon dunkel.
Ja, das macht nichts. Also in Berlin ist es ein bisschen heller. Wir sind ja weit im Norden. Da ist ja dieses Sommer-Winter-Verhältnis noch etwas krasser.
Ah, okay. Aber kalt ist bei euch auch, oder?
Oh, scheiße, ja.
Ja, weil ein Thema ist natürlich auch noch super wichtig. Das ist halt das Thema Keyboard-Targeting. Ja, und das ist halt immer wieder auch ein schönes Thema, wie ich auch schon auf der Campix oft lustigerweise mit vielen Leuten auch drüber unterhalten habe, weil ich dann ganz gutes Beispiel dann auch immer habe.
weil ich halt auch immer sage, ja, wenn du mal links setzt, dann benenn den auch richtig. Und die Leute halt draußen anscheinend wirklich auch schon so ein bisschen so am Überlegen sind, so, ja, Linktext und so, der sollte nicht mit hartem Keyword, da wird es schwer. Also ich gebe halt von der Seite auf über den Link eine Gewichtung an die Unterseite weiter. Und wenn da halt Home drin steht und das geht auf Seite A und das geht einmal auf Seite B oder so weiter, dann ist das halt einfach für die interne Verlinkung scheiße, weil das kann man einfach nicht auch anders sagen, weil das Problem dann halt besteht, dass Google zu einem Begriff zwei Seiten bekommt und dann spricht man halt von dieser Kannibalisierung. Ja? Die fressen sich dann gegenseitig, weil Google hier nicht mehr einordnen kann, zu was ist jetzt die Seite eigentlich relevanter. Ich sage ja über den Linktext, zu was die Seite relevant sein soll. Also Damenschuhe, Technik, Möbel oder eben auch Startseite. Ja? Zu diesen Begriffen soll eben diese Seite die relevanteste auf der Webseite sein. Und das ist halt was sehr, sehr viele noch falsch machen, weil sie halt dann verschiedene Linktexte auch oder beziehungsweise den gleichen Linktext haben für verschiedene Seiten. Ja? Das ist übrigens auch der Punkt, warum bei vielen Shops zum Beispiel das Problem ist, sie haben eine Damenmode-Unterseite, aber sie verlinken das mit Damen. Ja, weil oben halt in der Menü halt zu wenig Platz war oder von der Usability zu wenig vorgesehen wurde. Ja. Und dann hast du halt immer dann den Linktext Damen und hast dann nur Damenmode drinnen und du rankst zu Damenmode halt überhaupt nicht und zu Damen bist du halt in den Top 100. Ja. Also das ist halt so der Klassiker, wo wir dann halt immer wieder auch feststellen. Und was wir halt immer wieder auch sehen ist, dass bei vielen Seiten, wenn man sich da wieder mal die Wikipedia auch als Paradebeispiel heranzieht, dass die halt sehr variieren mit dem Linktext. Das heißt, in dem Folienset, glaube ich, war das Thema mit Thomas Müller, mit Webbrowser war das so rum, Entschuldigung, einmal mit Webbrowser verlinkt, einmal mit Browser verlinkt, ja, also die haben das einfach gut gemischt, ja, aber eben diese eine Zielseite dadurch relevant gemacht, ja, und wir haben das halt sehr häufig gesehen, dass so Variationen von einem Linktext auf das eigentliche Ziel einen sehr guten Erfolg bringt. Das heißt, wenn du eine Seite hast zu Thomas Müller, dem Fußballspieler, und du verlinkst den einmal mit Thomas Müller und einmal mit Müller Thomas, dann zieht das halt für beide Keyword Kombinationen. Und das ist halt was, wo wir halt jetzt auch noch gesehen haben, dass das noch ein sehr, sehr großer Hebel ist. Ja? Also wie gesagt, gerne Linktext variieren auf eine Zielseite, aber schauen, dass der Linktext relevant genug ist, ja, zu dem Thema, also nicht hier oder mehr, ja, sondern wirklich einen relevanten Linktext setzen, den gerne variieren. Was man unbedingt vermeiden sollte, gleiche Linktexte auf zwei unterschiedliche Seiten zu legen. Ja.
Ja. Definitiv.
Genau. So, also das war, glaube ich, dann das, was habe ich dann noch in dem Folienset?
Ja, dass die Zielseite vielleicht auch da sein sollte und also eine 200 ausgibt und nicht eine 404, 302, dann kann Nonical wieder woanders hin. Das hat man ja in Shops relativ häufig, dass man crawlt und dann sind 30% der Seiten sind 200 und alle anderen sind irgendwie Canonical. Weil man seine Produkte in 80 Kategorien einsortiert hat.
Ja, genau.
Anstatt sich auf eine URL festzulegen oder sagen, Produkte hängen im Pfad unter /p/ oder whatever, hängen die halt in den jeweiligen Pfaden drin und man macht dann per Canonical alles wieder zu einem zusammen. Das ist immer eine ziemlich bekloppte Idee, weil da geht A, wenn Google den Canonical interpretiert, bisschen Gewicht flöten. B, sie ignorieren halt auch regelmäßig. Und manchmal entscheiden sich bei einer Seite, weil man woanders bei den Canonical einen Fehler gemacht hat, dann sagen die, dann ignoriere ich den Seiten weiter, habe ich schon oft gesehen. Und dann habe ich dann ist da echt Alarm.
Ja. Und das ist halt das Schlimmste, was dir in der Indexierung passieren kann, wenn Google deinen Canonical nicht mehr frisst. Also dann hast du wirklich schlechte Karten, weil dann kannst du plötzlich alles durcheinander bringen.
Genau, aber auch trotzdem, man sollte auch irgendwie sagen, also so ein Verhältnis von 70% aller internen Links gehen auf Canonical-Seiten, ist einfach immer eine blöde Idee.
Ja, also das ist halt auch sehr, sehr häufig in Shops natürlich, wenn dann so diese Facet Search oder sowas auch mit drinnen ist, die Faceted Filter oder sowas, dass die dann immer so quasi angelinkt werden von allen Kategorieseiten und dann wieder versucht wird, übers Canonical das wieder gerade zu ziehen.
Ja? Genau, also da gibt es ja nur eine Geschichte, die man sagen kann, PRG und gut, alles andere ist da einfach Wahnsinn.
Ja, aber wer kann es umsetzen? Also wie oft sehe ich das?
Also,
predigen wir schon. Ja, ihr seid ja auch eine gute Agentur, aber also es ist jetzt nicht so, dass du jeden zweiten Shop, der das schon implementiert hätte oder so. Also es sind noch sehr, sehr wenige Beispiele, die man da leider draußen sieht. Ja. Und ich habe es ja auch selber gemerkt, im Programmierer gefragt, so vom Magento-Shop, so, ja, hier, kannst du uns das mal umsetzen? Der hat ja erstmal gar nicht gewusst, was, wie, wo, wann, warum. Ja? Der war damit völlig überfordert, weil er es nicht ganz verstanden hat. Und ich denke, das ist eine Ecke, das ist was, was man sehr schön umsetzen könnte, aber ich glaube, da kriegst du häufig halt einfach ein bisschen ein Problem, wenn du diese Standard-Software-Lösungen dann auch hast, wie Magento oder irgendwelche andere Systeme, Shopware, die haben da meistens auch Plugins für die Navigation schon drinnen und die müsstest du da eingreifen, um das noch zu ändern. Das ist für viele schon sehr hart. Deswegen pfeifen die dann drauf und suchen halt dann eben diese Lösung über das Canonical.
Ja, mein, du kannst natürlich auch sagen, okay, ich hau das ganze Ding irgendwie in No-Indexe den ganzen Scheiß, aber auch dann hast du halt wahnsinnig viel, also der geht einfach wahnsinnig viel Crawling-Budget flöten.
Natürlich.
Und so eine Faceted Navigation, wenn du sie nicht im PRG hast, hat die mal locker 60, 70, 80, 120 Links in diesem Scheiß-Ding drin.
Genau, ja.
Und das zieht dir sowas von Linkgewicht von deinen wirklich gut formulierten, sinnranken, gerichteten Links ab, der ist einfach die Hölle.
Ja. Also auch hier kann ich auch nur wieder empfehlen, was wir halt machen, ist sehr häufig, wenn diese Lösung dann halt nicht geht über das Pattern, dass wir dann sagen, okay, dann schau dir bitte an, ob du die Kategorien aussteuern kannst, dass du sagen kannst, für diese Kategorie ist jetzt die Farbe relevant und die Größe, ja, und für Möbel ist aber die Farbe und die Größe halt nicht relevant. Also das ist dann halt so die wenige Auswahl. Also überleg dir wirklich so, was sind deine wichtigsten Facetten und die solltest du da bringen und nicht bis und alle und Endlichkeit. Ich habe bei so einem Hochzeitsshop gehabt, der hatte auch Trauringe. Da waren, glaube ich, auf der Seite über 19 oder 20 Faceted Search Kategorien und jede hatte irgendwie so nochmal 7 oder 8. Da ging es von der Breite, Höhe, Gravur, ja, nein, vielleicht, mit Aufpreis, ohne und so weiter. Das war fürchterlich. Und die hatte dann irgendwie so knapp 1400 Links auf der Seite, wo ich gesagt habe, oh, wissen wir schon, was wir tun.
Ja. Ja, definitiv. Das waren dann die schönen einfachen Fälle.
Ja.
Also einfach in der Problemerkennung, die Behebung dauert dann immer ein bisschen.
Ja, genau. Aber die sind danach auch abgegangen. Also das zeigt halt dann noch, was man in der internen Verlinkung dann auch wirklich ziehen kann.
Genau. Und dann natürlich der Hinweis, ganz wichtig, immer nur der erste Linktext ist wichtig, den Rest braucht ihr euch dann nicht großartig mit auseinandersetzen bei der Textoptimierung, weil der kommt eh nicht an.
Genau, richtig. Ja, das, da habe ich sogar vom Malte den Test noch hier mit reingeschrieben. Also das kann man da auch dann nochmal nachlesen. Und wie gesagt, wird ja auch immer wieder bestätigt. Genau. Ja. Also wie gesagt, das sind so die Sachen von der internen Verlinkung, glaube ich, was so die wichtigsten Hebel sind, was man wirklich auch am wichtigsten beachten muss. Und das wäre jetzt auch eine schöne Brücke zurück zu dem Artikel vom Markus, der dann so quasi dieses Thema, was wir jetzt ja auch durchgesprochen haben schon, auch nochmal sehr, sehr gut widerspiegelt und dort eben dann auch Bezug drauf nimmt und sagt, ja, sowas hier, so ein Produkt gehört dann in die Top-Liste rein, wird in einem Footer zum Beispiel der Link überhaupt angeklickt, macht der Sinn, hier so ein paar Beispiele dann auch bringt, wie er so diesen Shop dann auch aufbauen würde, was er dann so quasi rausnehmen würde, um vielleicht Kategorien zu sparen oder höher zu hängen und wie wichtig dann halt die Teile sind.
Ja. Ja. Genau.
Genau. Ja, vielleicht auch noch, also wie gesagt, ich wollte jetzt keine Werbung machen für das Tool, aber wir haben versucht natürlich das, was wir jetzt da auch in den Folien gemacht haben, irgendwie auch im Tool abzubilden. Das heißt, wir versuchen hier, um einfach mal vielleicht so ein paar USPs von den Sioratio-Tools dann auch hervorzustellen. Ich hoffe, du verlinkst es ja auch dann raus, dass die Leute sich da auch das mal anschauen können. Wir haben kostenlose Test-Accounts auch bis 1000 Seiten. Das heißt, du hast halt, die Seitenanzahl ist limitiert. Aber man kann sich jeder auch mal anschauen. Alternativ überlegen wir dann noch, ob ich vielleicht für euch noch einen Account irgendwie zur Verfügung stelle, wo ich da ein paar so Crawls auch reinstelle, die ein bisschen größer sind, dass man da auch ein bisschen mehr sieht. kann man sich auch überlegen. Aber was wir halt mit unserem Tool wirklich anfangs auch wirklich probiert haben, ist, dass wir halt verschiedene Aspekte, wie es Google eigentlich auch sieht, in unser Tool mit reinzubauen. Das heißt, wir versuchen eben nicht nur diesen internen Linkgraph, wie wir es jetzt gerade hatten, anhand dieser PageRank-Formel durchzurechnen, sondern eben auch externe Links, also diesen Link-Juice von außen in dieser Sektglas-Pyramide wieder gedacht, diesen Sekt irgendwie abzubilden. Weil wenn ich mir jetzt so mal einen Crawl hernehme und ich crawl eine Seite heute und nächsten Monat wieder, dann sehe ich, wenn ich nichts an der Seite geändert habe, den gleichen Stand. Ja, so. Wenn in der Zwischenzeit aber viele Links von draußen draufgekommen sind, ja, einer hat ein Produkt verlinkt oder einer auf die Startseite oder ist irgendwo erwähnt worden, dann verändert sich ja diese ganze interne Struktur ja dadurch, dass so quasi dieser externe Linkgraph, ja, dieser Linkschuss von außen auf andere Seiten mehr einfließt oder weniger einfließt. Krieg also mehr Sekt, ja, und diesen Sekt wird neu verteilt. Und das ist halt was, wo wir halt momentan mit den Daten auch vom Majestic, also früher haben wir den PageRank halt von Google aus der Toolbar rausgezogen. Jetzt ist es halt, nachdem er tot ist, haben wir uns vom Majestic SEO die Daten geholt. Das heißt, wir arbeiten hier mit dem TrustRank und dem, wie ist der andere? Citation Rank von Majestics, um da eben so quasi die Backlinks von außen in unser System damit reinzurechnen. Ansonsten berechnen wir es wie der PageRank selber auch durch. Das heißt, wir nutzen die PageRank-Formel, um eben verschiedene Elemente, die da eben drinnen sind, so quasi mit reinzunehmen. Das heißt, es sind 100 Links auf der Seite, kriegt jeder Link halt ein Hundertstel. Wobei man dazu sagen muss, eben, dass die Linkanzahl gleich bleibt, aber zum Beispiel durch rel gleich noch Follow-Links oder so weiter, dann natürlich Link-Juice auch verpuffen kann. Ja? Oder eben durch solche doppelten Links auf ein Link-Ziel oder zum Beispiel auch ein Link aus dem Inhalt mehr Gewichtung bekommt als ein Link aus dem Footer oder aus der Navigation oben. Ja? Sowas versuchen wir eben auch mit rein zu interpretieren und dann eben diesen Link-Juice komplett für die Seite eben auch durchzurechnen. Auch eben solche Sachen wie Canonicals zu berücksichtigen, um eben hier einen vernünftigen Blick auf die Seite zu kriegen, wie es eigentlich unserer Meinung nach halt, oder beziehungsweise nicht nur meiner Meinung nach, aber halt viele Experten da draußen, was das Thema interne Verlinkung betrifft, halt auch so sehen. Also, dass ein Canonical so betrachtet wird wie eine 301 Weiterleitung, das haben wir halt dann so quasi hiermit implementiert in unser Tool und verschieben halt, wenn der Canonical sich zur eigentlichen Seite unterscheidet, den Link-Juice der Seite so quasi weiter, als wäre es eine Weiterleitung. Ja. Ansonsten vielleicht noch, was das Tool bei uns, glaube ich, noch ganz gut auszeichnet, ist, dass wir halt verschiedenste auch Filter haben, wie andere Tools natürlich auch, aber wir natürlich auch hier viele Datenexporte haben, bis runter auf Link-Ebene. Das haben meines Erachtens momentan nur wenige, die sich dann wirklich auch anschauen können, wie viele Links habe ich auf der Seite, also wirklich detailliert, welche Links mit welchem Linktext und dann auch sehen, wie viel Link-Juice wir denen Seiten dann auch zurechnen und dann so quasi pro Link dann auch sehen, wie viel geht dahin. Ja? Also sowas haben wir da auch implementiert. Die ganzen Datenexporte sind natürlich dann auch wichtig, um sich einfach mal die Seiten dann auch mal komplett in Excel oder sowas runterzuladen und zum Beispiel die Anzahl der Links dann auch zu gruppieren zu können oder sonst irgendwas. Ja, also da haben wir möglichst viel auch reingepackt, um diese ganze Thematik halt wirklich so abzudecken, dass wir so quasi ein schönes Tool sind und wirklich mit unserem Tool die interne Verlinkung richtig, richtig gut ausgewertet kann mit einem sehr hohen Detaillierungsgrad. Ja. Ich sag gleich dazu, es ist auch ein bisschen was für Experten natürlich. Es ist nicht so ganz bunt und nicht ganz so einfach. Dafür hat man halt wirklich schöne Filter und schöne Einstellungsmöglichkeiten, um sich wirklich die Daten anzuschauen. Und wir verzichten ganz bewusst auf irgendwelche Tipps, wo drin steht, du hast keine Alt-Tags. Das sieht man bei uns in den Auswertungen. Das muss man halt dann suchen, beziehungsweise dann rausfiltern. Aber man kann halt das Hirn auch mal bei sowas wirklich anstrengen und sich die Daten wirklich dann runter anschauen und runter drillen. Ja? Genau. Soll ich sonst noch was? Vielleicht zum Abrechnungsmodell noch. Wir richten uns ja natürlich an Inhouse-SEOs und auch natürlich an SEO-Agenturen und haben uns dafür auch ein Abrechnungsmodell überlegt. Schaut so aus, dass wir vier Preismodelle haben, die anfangen bei 150 Euro mit einem Volumen von 100.000 Seiten. die aber nicht domaingebunden ist. Also du hast die Möglichkeit, mehrere Domains zu crawlen. Du musst halt in diesem Rahmen bleiben. Das heißt, du kannst beim Anlegen des Crawls auch ein Limit hinterlegen und sagen, ich möchte jetzt mal 50.000 Seiten von Otto oder sowas holen. Alles, was dann so quasi am Monatsende zusammenkommt, wird zusammengerechnet und dann eben abgerechnet, je nachdem, in welches Paket man dann so kommt. Und so hat man ein bisschen eine Auswahl und kann sagen, okay, ich crawl halt wirklich mal 20 Domains diesen Monat, muss keine Verifikationen oder sowas machen und kann auch Konkurrenten crawlen und so weiter und so fort. Hab dabei halt, wie gesagt, die Möglichkeit, nicht nur eine Domain zu crawlen und für eine Domain zu zahlen, oder sondern ich kann mir halt da beliebig viele raussuchen. Beliebig viele als Limit haben wir da leider auch 100 setzen müssen, weil es gibt halt auch leider Kunden, die das dann ausnutzen und dann halt irgendwelche 6 Seiten da reinpacken und davon halt gleich 100 Stück oder so. Ja.
Gut. Abrechnung wird natürlich den Vorteil, man holt sich den Crawl, kann damit arbeiten und wenn man einen neuen braucht, wieder etwas. Ist halt klassisches Analyse-Tool, man arbeitet mit den Daten einfach länger.
Genau, also wir haben auch Crawls, die heben wir bis zu einem Jahr auch auf. Das heißt, diese ganzen Daten bleiben auch lange erhalten, weil wir gerade halt viele größere Kunden dann im Tool auch haben, die sagen, ja, bis wir mal irgendwas umgesetzt haben, das dauert einfach ein bisschen länger und wir brauchen das aber auch noch zum Vergleich. Und dann hast du halt auch die Möglichkeiten, dass der alte Crawl halt wirklich komplett mit seinen ganzen Daten, so wie er damals da war, auch jetzt noch da ist. Und somit kannst du dann wirklich auf Link-Ebene vergleichen und auf es wird nichts irgendwie aggregiert und rausgefiltert, sondern du hast wirklich dann zwei Crawls, die du parallel vergleichen kannst.
Genau. So, und also wie gesagt, wir benutzen das auch. Also wir benutzen gerade ja fürs Website-Monitoring relativ bekannt, glaube ich, On-Page. Und wenn es dann mal wirklich extrem detailliert sein muss, schlagen wir bei dir auf. in anderen speziellen Fällen auch bei den Kollegen von Audisto. Also wir haben da mit allen sozusagen Erfahrungen. Alle haben Use Cases, die sie besonders gut abdecken können und für deines gibt es da wirklich das Thema der Auswertung der internen Verlinkung hast du schon ziemlich smart abgedeckt.
Vielen Dank. Ja. Nee, wir sehen uns auch überhaupt nicht zur Konkurrenz, zur Onpage oder auch zu Audisto. Ich meine, Tobias, wir kennen uns alle und auch Markus oder auch alle, also alle jetzt so unsere Mitbewerber, die kenne ich schon seit 5 oder 10 Jahren teilweise. Also mit denen habe ich schon so viel Bier getrunken, dass da auch überhaupt kein Konkurrenzkampf oder so aufkommt. Und jeder hat ja seine eigene Spezialisierung und seine eigene Thematik dann auch mit drinnen. Und jeder sieht ja auch im Thema ein bisschen was anders. Ich muss halt gleich vorweg sagen, bei uns, das ist kein klassisches Tool, wo ich halt sehe, dass dein Titel 72 Zeichen zu lang ist und dass du das ändern solltest, sondern es geht schon eher darum, wirklich die Daten anzuzeigen, in den Daten dann wirklich mit den Daten zu arbeiten und daraus Maßnahmen selber ableiten zu können. Das heißt, für einen, der jetzt von Onpage.org kommt, der wird sich bei uns vielleicht am Anfang noch nicht ganz so zurechtfinden. Wenn er sich durchbeißen will, sind wir natürlich da. Wir haben für viele natürlich auch sehr viel Support auch geleistet, damit die auch mit unserem Tool zurechtkommen und dann halt einen möglichst großen Nutzen auch von uns haben.
Cool. Ich glaube, da sind wir jetzt auch weitestgehend durch. Ich kann es einfach nur empfehlen, anzuschauen. Und du hast ja noch so ein paar Sachen zu dem ganzen Thema mitgebracht, die gerade so ein bisschen am Wabern und Diskutieren sind.
Mhm, genau.
Einmal das ganze Thema, was ist eigentlich Soft 404?
Also was da ist jetzt, glaube ich, neu, das haben ja die Jungs von SEO Südwest auch sehr schön beschrieben. Es gab anscheinend irgendwie eine Case Study von jemandem, der das so quasi bei vielen Projekten jetzt in der Migration auch war. Wobei Migration halt, muss man auch wieder unterscheiden, was hat der gemacht? Hat der zwei Seiten zusammengeführt oder nur eine Seite abgedatet? Also es ist ja immer auch wieder der Anwendungsfall. Aber in dem hat er halt dann so quasi immer häufiger dann auch beobachten können, dass die Seiten, die er themenfremd weiterleitet, also bei einer klassischen Weiterleitung von einem ausgelaufenen Produkt oder so auf die Kategorieseite, auf die Startseite, dass da so quasi in der Google Search Konsole immer mehr 404er aufgetreten sind für diese Seiten. Das heißt, Google interpretiert anscheinend, wenn die Themenrelevanz nicht ganz so nah ist, dann solche Weiterleitungen als Soft 404er. Ja. Soft 404er ist ja klassisch so Headercode 200 und die Seite wird okay ausgeliefert. Aber hier ist wirklich so, dass Google anscheinend diese Weiterleitungen einfach nicht akzeptiert, nicht erkennt und dann so quasi diese Seiten als Soft 404er ausweist. Und da auch wieder vom The Roundtable ein Hinweis, wo eben auch hier mit Expired Pages auf mit Redirects oder dann eben auch in diese Soft 404 enden. Und das ist schon relativ neu. Teste das auch gerade aus, weil ich gerade so zwei, drei Domains noch hier rumliegen habe, die ich dann auch mal mir gedacht habe, so die könnte ich mir mal alle weiterleiten und mal schauen, wann ich diese Soft 404er Fehler kriege. Es dauert sehr, sehr lange. Die Zyklen, wann dann auch wieder sowas bereinigt wird, dauert auch sehr, sehr lange. Also das ist noch ein bisschen so ein Manko, wo ich da bemängeln müsste. Ja, also wie gesagt, das ist ein sehr spannendes Thema, weil das halt für viele Shops eigentlich auch immer so die gängige Art war. Wenn das Produkt gelöscht wird oder nicht mehr lieferbar war, bumm, zack, auf die übergeordnete Kategorie. Und wenn das dann halt bei vielen Fällen geht's gut, aber bei einigen Fällen wird es halt als Soft 404er betrachtet. Und dann funktioniert die Weiterleitung halt nicht. Also das heißt, ich schiebe diesen Link-Choose dann nicht weiter, sondern er verpufft dann in Zukunft nur noch. Also ein sehr, sehr spannendes Thema, das man auf jeden Fall weiter beobachten sollte. Und auch das nächste Thema, was ich noch hier mit reingenommen habe, ist dann auch wieder von Search Engine Land dieses Mal. Da kam dann die Diskussion ja auf, wo hier Gary auch geschrieben hat, dass 301, 302, egal was du mit 3.0 hast, dass das so quasi jetzt den Link-Choose, den PageRank so quasi komplett durchlässt. Und ja, da gehen die Meinungen natürlich auseinander. Das Lustige war, allein der Tweet bei Twitter hieß 30x Redirect no PageRank lost oder so ähnlich, was dann viele gleich so interpretiert haben, dass du so quasi 30 Weiterleitungsketten erzeugen kannst mit 30 Weiterleitungen und es geht kein PageRank mehr verloren. Und PageRank geht immer verloren, das sind ca. 15%, das ist dann in dieser Formel dieser Dämpfungsfaktor. Und auch da geht John Müller drauf ein und auch dieser Gary Illness, oder wie heißt der, Gary?
Ja, ja.
Ja, da ging es dann in eine große Diskussion auch los, wo ich mir dann auch gedacht habe, so, oh, es ist sehr gefährlich. Also wenn sie sich da selber so noch nicht hundertprozentig einig sind, dann sowas rauszuposten, ist dann immer recht gefährlich. Sie haben eine Stellung dazu benommen, haben gesagt, ja, das ist schon länger so. Ich traue den ganzen Braten noch nie, wenn ich mir anschaue, die ganzen Gewinner und Verlierer bei Systrix oder bei Searchmetrics oder was auch immer, bei einem dieser Sichtbarkeitsindizes-Tools, die Gewinner und Verlierer, dann sind da meistens Verlierer dabei, die entweder von HTTP auf HTTPS weiterleiten und das halt mit 302 oder so, oder gar nicht weiterleiten, oder, also die meisten Fehler bei Relaunches sind auch Weiterleitungen. Also das heißt, wenn es wurscht ist, welcher Headercode gesetzt wird, dann dürften diese Fehler einfach nicht mehr auftreten. Und da gibt es halt so viele Beispiele, wo das in die Hose ging. Deswegen sage ich an der Stelle, 301 ist immer noch der bessere Weiterleitung, wenn ich wirklich sage, das ist eine Weiterleitung für die Ewigkeit. Ja? Und man sollte das schon nochmal wirklich ein bisschen ruhen lassen, nochmal schauen. Vielleicht gibt es irgendwann dann auch mal ein paar Testbeispiele. Ich, wie gesagt, versuche das gerade nachzubilden. Das ist halt alles nicht so ganz leicht, aber ich würde jetzt davon abraten, einfach zu sagen, die Leute, die draußen uns auch zuhören, zu sagen, okay, nö, also klar ist jetzt meine Seite hier eine 302, aber das ist Google ja mittlerweile wurscht. Ja, wurscht ist es denen halt auch nicht ganz, aber sie kommunizieren so, dass sie da weniger Probleme hatten. Und ich erinnere mich da nur noch an das Hijacking vor ein paar Jahren, das wurde auch durch den 302 ausgelöst. Also sie haben sicherlich noch Probleme mit diesen 301er, 302er, mit der Unterscheidung, ja.
Nee, sehe ich auch definitiv. Also ich war relativ piss, wo sie das gesagt haben, weil es einfach nicht stimmt. Also es ist einfach Kack. Anders kann man das gerade nicht so sagen, zumindest nach dem, was ich im Moment noch sehe. Ich habe immer noch Kunden, wo Seiten im Index sind und du klickst drauf und die Seite gibt es gar nicht, sondern du wirst 302 zu einer komplett anderen, weil die 302 ja den Inhalt, also die 302 liegt jetzt auf A, und verweist auf B. Und dann nimmt er den Inhalt von B, Google, und schiebt den auf A. Und du findest in Google auch URL A, die gibt es aber nicht, die leitet immer auf B weiter.
Genau.
Ja. Und das Problem hast du de facto. Und das Problem ist, wenn du intern alles auf B hast und die ganzen internen Links dann auf der B-Mechanik weitergehen und das auf A, aber A wird gelinkt, dann sind die intern gar nicht angelinkt. Also das ist einfach ein Rotz. Es ist ein riesen Rotz.
Ja, und wie gesagt, diese ganzen Weiterleitungsketten, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass Google das einfach nicht gut findet und auch nicht bereit ist, denen zu folgen. Dafür gibt es ja diesen Dämpfungsfaktor im Google PageRank, dass dann irgendwie halt immer 15% der Link schwächer wird. Also wenn du von A auf B, von B auf A, von A auf B, von B auf A, wenn du da halt mal 5-mal hin und her bist, dann ist der PageRank halt 0, der weitergegeben wird und dann ist das halt durch mit dem Rechnen. Also dafür haben sie das. Und warum sollen sie das jetzt wegschmeißen? Genauso, was ist denn für den Fall, wenn ich wirklich mal eine Seite habe, die ich nicht weiterleiten möchte, also die, wo ich sage, jetzt wirklich ist der Fall, ich habe temporär zwei Domains, die möchte ich zusammenführen. Mit dem 302er bedeutet das ja immer, dass die alte Webseite irgendwann wieder verfügbar sein wird und die muss doch dann drinnen bleiben. Also das heißt, wenn ich dann seit Doppelpunkt angebe, muss die alte da sein. Und das ist so ein Punkt, wo ich nicht glaube, dass sie halt wirklich alles so über einen Kamm scheren können. Ich meine, dafür gibt es ja diese Header-Codes, damit es eben da Unterschiede gibt. Und die schreiben ja auch 30x, also da ist ja noch 303er dabei und 4er und 7er und was weiß ich was, ja. Also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, dass er den Post-Request dann noch mit durchschleift und lauter solche technischen Sachen. Also wie gesagt, ich wäre da vorsichtig am Anfang. Das SEO-Werk, was wir jetzt über die Jahre gelernt haben, wo wir wissen, das funktioniert, 301er ist permanent und 302er und alles andere kann gefährlich werden, ja, solltest du nach Möglichkeit vermeiden, so werde ich das meinen oder den Leuten und immer weiter empfehlen, weil einfach weniger Schand oder weniger Schaden dadurch verursacht werden kann.
Ja, ja, nee, jetzt sehe ich, bin ich voll bei dir.
Juhu! Ja.
Genau, dann hast du noch etwas.
Genau, das war noch auch von SEO United, vom Uwe, nochmal ein Post, wo eben auch nochmal diese kurzen Hinweis drin steht, dass so quasi der PageRank immer noch Faktor bei Google ist. Und es ist auch ein schöner Hinweis auf irgendein PDF von der Uni irgendwie drinnen, wo dann der PageRank nochmal ausführlich erklärt wird. Also ich habe mich vor ein paar Jahren echt intensiv ja auch mit diesem PageRank auseinandergesetzt und wirklich auch mich da reingekniet, dieses Reasonable Server Modell und was auch immer alles da drinnen ist. Es ist einfach nur eine richtig geile Formel. Und das ist halt wirklich, so haben sie halt alle anderen einfach auch nass gemacht, weil das mit diesen, ich muss nicht alles unendlich tief crawlen, sondern ich gehe eben halt nur bis zu Ebene 6 rein, bei der Seite. Bei der anderen kann ich bis Ebene 8 reingehen, weil die hat halt mehr externe Links. Und das war halt was, wo die anderen 1998 und 2000 und so um den Dreh rum halt einfach nur gesagt haben, blind, ich hole mir halt alle Inhalte aus dem Internet. Und die sind dann halt auf eBay rumgeturnt und waren dort monatelang beschäftigt mit ihren Robots und hatten dann keine Ressourcen mehr für andere. Und Google hat es dann so geschafft, so quasi durch diese PageRank-Formel wirklich richtig relevante Inhalte rauszuziehen, nämlich die am häufigsten intern verlinkt sind und so quasi sich gegenseitig dann auch noch verstärkt haben durch eben dieses externe Link, schiebt der Link-Juice zu. Ja, und so hat sich das dann durchgefressen.
Genau, und du weißt halt auch genau, welche Seiten im STC liegen.
Genau.
Ja. Für alle, die nicht wissen, was das heißt, das Strong Connected Core. Das Zentrum des Internets sozusagen, wenn du den Link drauf aufspannst. Cool, da sind wir ja damit durch. War, glaube ich, jetzt eine Menge Input. Kann man einfach mal sacken lassen. Wie gesagt, das Thema ist für uns wichtig, weil es ein Hauptteil unserer Arbeit ausmacht. Und ich kann wirklich jedem nur nahelegen, sich damit echt intensiv zu beschäftigen, weil da liegen sehr, sehr große Potenziale. Und ganz im Ernst, wenn ihr euch überlegt, wie ihr eure Website-Inhalte verlinkt und das sind die wichtigen Produkte, wo musst ihr hin? Wenn ihr das ordentlich macht, die Linktexte sind da sinntragend benennt, es zahlt auf eure User Experience ein. Immer. Und wenn die schlechter wird, dann habt ihr falsch geplant.
Also es klingt blöd und albern, aber es ist halt wirklich oft einfach nur gesunder Menschenverstand, was man einfach an der Stelle einsetzt. Also wirklich, wie komme ich am schnellsten zum Inhalt, bedeutet halt, wenn ich so ein Produkt verkaufen will, dann weise ich immer wieder darauf hin, dann schiebe ich den Benutzer auch automatisch immer wieder hin. Und so tickt halt auch Google, das bewerten die halt ähnlich, weil die wollen ja auch rausfinden, du hast eine Seite und viele Unterseiten, was sind jetzt für dich die wichtigsten? Was möchtest du nach draußen tragen eigentlich? Wie möchtest du es zeigen nach draußen? Und deswegen ist dieser Linkgraph halt die interne Verlinkung an der Stelle mit, wie tief geht so eine Seite runter und wie häufig verlinken sich Seiten gegeneinander, untereinander und welche Kreuzverlinkungen, welche Linktexte gibt es, einfach so enorm und extrem wichtig für Google, um eine Seite einfach zu verstehen.
Absolut. Cool. Da würde ich sagen, machen wir hier Kasten zu und gucken mal, was kommt dann jetzt eigentlich so demnächst. Die Konferenzen gehen ja langsam wieder los. Ich habe noch einen kleinen Hinweis auf eine Konferenz, die kommt erst spät des Jahres, nämlich im November, und zwar die fantastische SEOCom und OMX. Und da hatten wir einen lustigen kleinen Rabattcode, wo dann auch die Abendparty mit dabei ist, weil ihr habt ja heute gehört, an den Abendpartys lernt man sowieso die besten Leute kennen. Hänge ich euch in die Shownotes rein.
Mich nicht mehr, ich bin jetzt 40, ich gehe früh ins Bett.
Ja, ja, außer du bist bei mir in Darmstadt. Dann bleiben wir an der Krone immer kleben. aber wie gesagt, ab 5 kann man auch ins Herkules gehen. Aber okay, das zeige ich dir das nächste Mal, wenn wir dann so lange durchhalten. Dann haben wir in Wiesbaden am 2.9. Vom Mario Jung vorhin schon mal erwähnt, den Online-Marketing-Tag. Auch da habe ich einen schönen Rabattcode für 15%. Hau ich in die Shownotes rein. Wer noch kein Ticket hat, wir sind ich bin vor Ort gleich mit zwei Geschichten und viele, viele coole Kollegen sind auch dort. Und wenn man halt so im Raum hier Wiesbaden-Mainz ist, plus Frankfurt und allem, was da drumherum ist, dann sollte man da mal aufschlagen, weil er macht sich da wirklich eine Menge Arbeit mit. Am 23.09., ich hoffe, wir kriegen bis vorher nochmal eine Show live, aber ich sage es diesmal jetzt schon für alle Leute, die ein bisschen längerfristig planen, machen wir einen kleinen SEO-Stammtisch in Darmstadt. Das ist ein Freitag, also wer Lust hat auf Bier und SEO, einfach vorbeikommen. Der Link kommt auch in die Shownotes rein. Und am 29.09. die OMK in Lüneburg. Auch da werde ich wahrscheinlich in den nächsten Show nochmal drauf hinweisen. Aber wer Lust, Zeit und Buße hat, einfach vorbeikommen. Auch die Kollegen machen sich da eine Menge Arbeit und es gibt feine Inhalte. Richtung Jobs haben wir eine Sache. Ich habe vergessen, wurde auf Facebook nochmal zu fragen, wer was hat. Mein Fehler. Aber jemand kam von alleine auf uns zu, und zwar ein Senior SEO Manager wird von der TUI Group, also Travel ist nicht gerade die einfachste Umfeld, deswegen auch Senior, sollte man wissen, was können, gesucht. Links kommt in die Shownotes, ich denke, TUI, bekannte Marke, ist bestimmt einiges zu tun, ist jetzt keine ganz einfache Aufgabe, aber Herausforderungen machen ja Spaß, deswegen machen wir den ganzen Kram ja hier. Kommt in die Shownotes. So, und damit sind wir schon fertig. Wie immer, denkt dran, bewertet uns auf iTunes oder den Podcast-Bewertungsportalen eurer Wahl. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr zu dem Thema internen Verlinkung steht, wenn ihr noch Fragen habt, etc. Ich ping notfalls, wenn ich es nicht weiter weiß, Tom an und sage, kannst du das mal hier da kurz beantworten. Kriegen wir sonst auch immer gut hin. Ihr könnt uns auch gerne auf Facebook kommentieren. Bisschen Interaktion, wir lieben Interaktion, damit wir hier nicht so ins Aufreden. Wer Thema und Gast sein möchte, also wer ein Thema hat und Gast sein möchte, einfach anmelden. Kommt immer auf unsere Liste, hier wird keiner vergessen. Wir hatten schon Gott und die Welt hier, weil einfach auch gerade mal so Kollegen, die man jetzt nicht schon seit 20 Jahren kennt, trotzdem einen geilen Job machen, die gibt es immer wieder. Und ich freue mich da immer, neue Leute kennenzulernen. Also unsere Türen sind offen, einfach melden.
Und ich dachte, mit Zeithammel bin ich jetzt hier der allerletzte.
Ja, zumindest stehst du relativ weit unten in unserer Gästeliste. Das ist ja leider dem Alphabet geschuldet. Aber du stehst zumindest dann auch auf. Also es gibt eine Gästeliste, da könnt ihr nachlesen, wer schon alles hier Gast war und in welcher Show. Auf termfrequenz.de, wer sich noch nicht gesehen hat, kann ja mal nachschauen. Und da stehst du dann, findet man dich dann am Ende.
Ja, sehr schön. Also genau. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. War schön, auch wieder mit dir zu quatschen und sich auch mal wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Das finde ich immer das Schönste hier an der Show, dass da dieser Rückblick mit dabei ist. Und ja, ich hoffe, man sieht sich dann auf der einen oder anderen Konferenz auch mit euch da draußen gerne und wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
Wünsche ich dir auch, wünsche ich euch Zuhörern auch und Tom, vielen Dank, hat echt tolle Spaß gemacht.
Ja, also, vielen Dank.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Das SEO-Haus mit Jens Faudrath und Markus Walter. Das SEO-Haus.